get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 46. Episode von Devils and Demons. Nach zweiwöchiger Krankenpause sind wir wieder da. Dafür aber auch wirklich mit dem kompletten Wohlfühlpaket, rundum Sorglospaket. Alles da, was ihr hören wollt. An meiner Seite ist natürlich Pascal.
Hallo.
Aber natürlich euer Lieblingsgast ist natürlich auch wieder bei uns da. Der Multimaniac, der Macher und Schaffer von Ende mit Schrecken. André.
Moin Moin.
Das ist wie diese Euphorie hier.
Was denn? Das ist Sonntagsgelassenheit.
Er ruht sich so ein bisschen aus darauf, dass er hier so der Fanliebling ist. Und dann, oh,
Moin Moin. Das denkst du dir doch eh nur aus, ob irgendwelche Leute schreiben so, ja, oh, super, ey, das höre ich mir jetzt nur an, weil der Dulli dabei ist.
Nach dem Halloween-Podcast haben drei Leute mich privat angeschrieben, ja.
Also drei, das ist ja... Mit drei ist viel. Da kann ja Lady Gaga einpacken.
Ja. Und einer davon war Pascal.
Nein. Und die anderen beiden waren meine Fake-Accounts, genau.
War mega so dabei, war gerne wieder.
Ja, wir haben also, wie gesagt, zwangsläufig eine kleine Pause machen müssen, haben deswegen auch die Themen so ein bisschen hin und her geschoben. Aber das ist alles nur aufgeschoben. Irgendwo werden die Themen, die ausgefallen sind, dann nochmal eine Rolle spielen. Dazu dann beim anderen Mal mehr. Wir haben uns, wenn André natürlich schon dabei ist, ein Franchise rausgesucht, das wir heute besprechen werden. Lustigerweise wieder ein Franchise, das mit H beginnt. Nicht Halloween. Diesmal soll es tatsächlich um Adam Greens Hatchet-Reihe gehen. Pascal, Hatchet für dich war eher unbekannt im Vorfeld dieser Podcast-Episode, oder?
Nee, ich wusste, dass es die Filme gibt, aber ich habe sie einfach nicht gesehen. Zum Teil damals, weil ich halt wusste, dass die, wenn ich sie hätte sehen können, geschnitten waren. Und jetzt habe ich sie halt mir im Original angeguckt und ja, konnte eine weitere Lücke schließen. Immer wieder schön im Zuge dieses Podcasts.
André ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen Franchise-Fan, genauso wie ich, ne?
Sicherlich. Ja, Fan, in Anführungszeichen, aber ich fand's immer sehr sympathisch, weil es halt einfach so wirklich also die neumodische, mal so neumodische Ikone geschaffen wurde, einfach was man selten hat, zumindest welche, die sich durchsetzen. Und hab mir den ersten dann damals direkt, nachdem es im Netz dann schon ein bisschen behypt wurde unter Splatter-Fans, hatte ich den ersten dann auch direkt auf DVD damals aus Österreich und war da eigentlich direkt am Start, weil das einfach schön locker war.
Ja, und der Anlass für die heutige Episode ist letztendlich der Heimkino-Release in Deutschland vom vierten Hatchet-Film von Victor Crowley, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Könnt ihr euch also auch tatsächlich, das Besondere halt, er ist tatsächlich seit dem ersten Teil der erste Film der Hatchet-Reihe, der auch wieder in Deutschland komplett ungekürzt im Kaufhaus steht. Aber zu dem Film selbst später mehr. Wir machen das Ganze natürlich so ein bisschen chronologisch. Und wollen mit dem ersten Hatchet-Film aus dem Jahre 2006 beginnen. Wie gesagt, ich habe schon angekündigt, ist die Horrorreihe von Adam Green. Adam Green ist, glaube ich, deshalb, der ist auch relativ beliebt in Fankreisen, weil er, glaube ich, so ein Typ ist, ja, wie wir drei auch. Einfach so ein Filmfan, so ein Horrorfilmfan. Gut, er ist wahrscheinlich ein bisschen talentierter als wir vielleicht, zumindest was das Filmemachen angeht. Aber das ist einer, der sich auch dachte, ich liebe Horrorfilme, ich möchte sowas selber drehen. Und das ist auch einer, der sehr, sehr authentisch rüberkommt, auch so auf Conventions und sowas, mit dem kann man reden, mit dem kann man sich unterhalten. Der ist sehr fannah und gibt auch viel von sich preis und macht auch viele so, sag ich mal, auch Fanprojekte. Also der hat auch Podcasts am Start, der hatte seine eigene TV-Serie über Horrorfilme zusätzlich zu seinen Horrorfilmen. Und was ich empfehlen kann, auch für euch beide vielleicht, ist seine Webserie, die er aktuell, glaube ich, auch nach wie vor dreht. Die nennt sich Adam Green's Scary Sleepover. Und das macht er in Eigenregie, dort lädt er sich einfach mehr oder weniger Größen oder sagen wir mal B-Horror-Movie-Größen zu sich nach Hause ein, zum Sleepover, also quasi zu einer Pyjama-Party und interviewt die Leute da und quatscht die so ein bisschen über die Kindheit aus und über Horrorfilme, so Leute wie Ken Hodder zum Beispiel oder Tony Todd oder Daniel Harris und so weiter. Es ist sehr empfehlenswert, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das wirkt relativ auch ungekünstelt und es ist ja immer schön, wenn man mal so eine Sachen sieht. Ja, bevor wir genauer auf den Film eingehen. Erstmal, Pascal, dein Job. Für die Leute, die Hatchet tatsächlich nicht kennen, aber kennenlernen wollen, worum geht's in dem ersten Film?
Ja, dazu doch mal gerne die klassische Inhaltsangabe. Um sich von seiner noch nicht lange zurückliegenden Trennung abzulenken, fährt Ben mit ein paar Freunden zum Mardi Gras nach New Orleans. Von der alkoholgetränkten, oben ohne Veranstaltung nicht begeistert, entschließt er sich auf Empfehlung von Bekannten, zusammen mit seinem Kumpel Markus, eine Haunted Swamp Tour zu buchen. Auf dem Weg zu dieser Tour lernt er die sehr introvertierte Mary Beth kennen, welche auf der Suche nach ihrem Vater und Bruder ist. Diese sind im Sumpf verschollen und wenn es nach Mary Beth geht, ist daran niemand geringere Schuld als der als urbane Legende verschriene Victor Crowley.
Ich fand, wie hast du es genannt? Oben ohne Veranstaltung?
Die Alkoholgetränkte oben ohne Veranstaltung.
Sehr charmant. Ist das nicht sogar wirklich die deutsche Übersetzung?
Ja, ich habe es einfach bei leo.org eingegeben.
Ja, es klingt natürlich auch schon, eigentlich, wenn man so will, klingt es nach dem, was es letztendlich auch ist, eine Hommage an das 80er-Jahre-Slasher-Kino. Das ist eigentlich auch genau das, was Adam Green machen wollte. Also er hatte vorher so eine kleine Romanze gedreht für $400, wollte dann seinen ersten Profifilm drehen, hat $1,5 Millionen zusammengekratzt und dachte sich, wir haben schon lange keine Horrorfilm-Ikone mehr geschaffen. Das ist alles längst vergangene Zeiten. Michael Myers, Freddy Krueger, Pinhead, Leatherface, wen habe ich jetzt vergessen, Jason. Lass uns doch mal wieder eine neue Ikone schaffen fürs Horror-Kino. Und genau das war letztendlich auch sein Ziel mit Hatchet. Und das ist, glaube ich, was, ich weiß nicht, wie es dir ging damals, André, beim ersten Mal sehen, das ist eigentlich doch was man als Horrorfan wirklich jahrelang vermisst hatte und wirklich sehr gerne in Empfang genommen hat, oder?
Ja, ich sag ja gerade schon zu Beginn, dass ja so eine Ikone halt auch lange eben gefehlt hat, wie du sagst. Und es gab natürlich Versuche, immer wieder mal sowas hochkommen zu lassen. Sei es vielleicht auch irgendwie durch einen Leslie Vernon irgendwie, aber das war ja auch eher Parodie. Aber so wirklich eine echte Ikone, den man, ich sag mal in Anführungszeichen, ernst nimmt, aber der auch als das, so als Nachfahre eben deiner genannten gelten darf und kann, und auch angenommen wird im Fankreis, das ist natürlich schwierig und gab es auch lange nicht mehr. Und das hat Adam Green mehr oder weniger schon hinbekommen.
Und vor allem viel wichtiger noch, da ist auch Pascal Fan von, praktische Effekte, kein CGI. Ich glaube, das ist auch das, was jeder Horrorfilm wirklich lechzend gerne entgegennimmt. Und das ist ja letztendlich auch eine der Stärken, sage ich mal, der Hatchet 3, eben diese handgemachten Effekte, die natürlich nicht immer zu 100% akkurat aussehen oder was zum Beispiel jetzt auch bei Victor Crowley im vierten Teil diese Blutfontänen angeht, dass es natürlich nicht akkurat ist, aber das ist halt, man merkt auf jeden Fall, dass da Liebe hintersteckt und dass das jemand macht, der eben die Vorbilder aus den 80er Jahren zu schätzen weiß und auch Respekt vor hat sozusagen und dann eben nicht auf so eine Sache. Ich habe jetzt gerade gestern mir nochmal das Remake angeguckt von Das Ding, also von dem The Thing Remake. Und da sieht man das halt auch immer wieder deutlich. Sie haben da ein paar handgemachte Effekte drin, die sehen dann auch super aus. Und dann eine Szene später oder der Übergang geht dann direkt in CGI über und es sieht einfach Schrott aus, wenn du es 2 Jahre später dir anguckst. Und das kann halt so ein Film wie Hatchet nicht passieren. Ne?
Aber das ist bei The Thing beim Remake, ist auch so traurig, wenn du dir diese Dokumentationen anguckst, die gibt's ja auch auf YouTube, wie der Film halt eigentlich mal hätte aussehen sollen. Der wurde ja komplett mit praktischen Effekten gedreht. Und dann sagt man sich am Ende, nee, es ist nicht zeitgemäß und hat dann CGI drüber geklatscht. Also es gibt ja quasi eine Rohschnittversion nur mit praktischen Effekten. Die wird aber niemals veröffentlicht werden. Und das ist so traurig.
Zumal man ja auch ein paar Szenen sieht man ja auch noch, wo wirklich kaum CGI drüber gelegt ist. Und da merkst du schon einfach diesen krassen Unterschied. Ja. Das sieht so organisch aus und so lebendig aus. Und dann am Ende, wo es dann wirklich ein CGI-Fest am Ende nur noch ist, da denkst du so, okay, ja, das sieht halt auch aus wie ein Resident Evil-Film oder so. Ne?
Ja, genau, das ist halt das Ding. Und ich würde alles dafür geben, da mal den Rohcut zu kriegen, einfach komplett nur mit dem Praktischen. Ich glaube, das ist so nice. Und diese ganze, es gibt so eine Doku auch so über die FX-Firma, die die Effekte halt gemacht hat, die praktischen. Und du merkst so richtig, wenn die darüber erzählen, wie wehmütig die sind, dass das halt überhaupt nicht im Endeffekt in den Film reingekommen ist, was sie sich da über Monate hinweg da Mühe gegeben haben, das alles ist in Kleinstarbeit aufzubauen. Das ist so traurig.
Woran man auch merkt, dass das eben genau, also die praktischen Effekte und dieser respektvolle Umgang mit den Größen, das ist halt das, was Hatchet auszeichnet. Aber du merkst es halt auch direkt hier, wenn man sich mal so die Besetzung anguckt, ist halt auch erstmal schon mal ein Zeichen, was du setzt. Ne? Wenn du da, sind zwar nur Nebenrollen letztendlich, aber du hast Tony Todd dabei, als, ich meine, er ist der Candyman, ne? Und er ist quasi der Totengräber in Final Destination. Du hast Robert Englund als Freddy Krueger hier dabei, Nightmare on Elm Street, Ken Hodder, der in mehreren Freitag der 13. Filmen den Jason gespielt hat und auch so generell in vielen Horrorfilmen einfach ein bekannter Mann ist. Auch da in dieser Besetzung merkst du schon, okay, das ist was für Fans, ne?
Absolut. Also da merkt man halt wiederum, wie du gesagt hast, Adam Green ist halt ein Fan. So, der ist selbst Fan, der schätzt diese Leute, der findet die nice. Und dann hat er sich halt gesagt, ja, also wenn ich schon so einen Film mache, dann trommel ich mir genau die zusammen. Das ist natürlich auch sehr passend.
Ich finde es fast beim zweiten Teil war es, glaube ich, dann sogar noch krasser, was er da alles zusammengetrommelt hat. Aber dazu kommen wir später noch. Vielleicht mal, um ein bisschen jetzt in den Film zu starten. Also der Pascal hat es eben schon gesagt. Schon die erste Szene ist eigentlich schon relativ wegweisend. Da haben wir eben letztendlich schon den Cameo-Auftritt von Robert Englund, der hier quasi mit seinem Sohn in den Sümpfen dort in Louisiana angeln ist und sie ja von etwas Gewaltigem, sag ich mal, zerstückelt, zerteilt, getötet werden auf bestialische Art und Weise. Das ist, sag ich mal, genau da, auch in dieser einen Szene schon, ist eigentlich auch wieder alles drin, was Hatchet ausmacht. Du merkst gleich, es ist nicht too much serious, also es ist jetzt nicht wirklich komplett ernst gemeint, es ist immer alles so ein bisschen mit einem leichten Augenzwinkern, aber gerade noch so, glaube ich, auf der Grenze, Pascal, dass man sagen kann, dass das schon noch so düster ist, dass man auch durchaus sich gruseln kann oder so ein bisschen fürchten kann, obwohl man merkt, dass hier und da auch mal ein platter Witz fallen wird, oder?
Ja, ich glaube, dass kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Blickwinkel an, ob du jetzt da irgendwie halt wirklich als Genre-Fan dann schon die ganzen anderen Filme vorher gesehen hast oder ob du jetzt den vielleicht zum ersten Mal mit, du bist hatte ich eine FSK 18, ich sag mal mit 18 oder wie auch immer, im jungen Alter gesehen hast. Ich glaube schon, dass der dann noch mal eine richtige Wirkung, also eine ja Grusel oder zumindest eine Ekel oder eine unangenehme Wirkung entfachen kann. Obwohl ja definitiv, wie du gesagt hast, der schon, ja, halt schon, hat schon so eine humorige Komponente, die meiner Meinung nach jetzt beim ersten Mal besser, aber meistens schlechter tatsächlich funktioniert, aber weiß nicht, wie ihr das seht.
Findet ihr den Film wirklich gruselig?
Ich finde, ja, das ist schwierig. Ich finde die Filme, da habe ich nämlich auch noch ein interessantes Interview mit Adam Green gelesen gestern, die Filme per se finde ich eigentlich nicht gruselig, aber ich finde Victor Crowley gruselig. Also vor dem Typen habe ich auch, ja, wie ist denn, na logisch, also wenn ich jetzt sage, wenn der in echt vor mir stehen würde, hätte ich natürlich Angst, da braucht man ja nicht drüber diskutieren, aber das wäre jetzt auch traurig, wenn ich das nicht anzweifeln würde, aber auch so, also ich habe auch, wenn ich den Film gucke, grusele ich mich vor ihm. Und Adam Green hat es auch so gesagt, dass er eben eigentlich auch das so sieht, dass die Filme auch düster sein sollen, aber er hat selbst gesagt, dass gerade bei diesen 80er-Jahre-Horrorfilmen, wenn du die heute guckst, ist halt viel Füllszenen mit bei, gerade so Freitag der 13. Du hast die Kills, die wollen alle sehen und dazwischen ist viel Langeweile und das wollte er halt nicht haben und deswegen hat er halt dort mehr oder weniger Gags eingebaut oder ein paar, er selbst hat es genannt, flottere Dialoge, um halt diese Langeweile nicht aufkommen zu lassen. Ja, es ist halt schwierig. Eigentlich bin ich ja, das ist ja auch kein Geheimnis, kein großer Fan von Humor in Horrorfilmen, aber ich finde hier, zumindest beim ersten Teil, obwohl beim zweiten und dritten auch, so kann ich schon mal sagen, ist das immer noch so in einem Verhältnis, wo ich sagen kann, ich kann mich trotzdem noch gruseln, zumindest wenn Victor Crowley auftritt. Dazwischen überhaupt nicht, aber sobald der Typ auf der Leinwand zu sehen ist, sage ich, da habe ich Ehrfurcht vor. Aber ich weiß nicht, oder sehe ich das als Einziger so?
Gruselig finde ich ihn jetzt auch nicht. Ich finde, er ist schon ein irgendwie angsteinflößender Bösewicht, also der erfüllt in dem Sinne seine Rolle, aber es jetzt kommt bei mir kein Halloween-Grusel auf. Also es ist, ich habe nicht so diese, dadurch, aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Figur geschuldet, dadurch, dass es so eine Art, ja, sehr überzeichnetes Monster ist, das halt mit einer Axt rumläuft, ja, entsteht bei mir so nicht so eine Gänsehaut, wenn ich ihn sehe.
Ja, du sagst gerade ganz schön, so überzeichnet, der ist ja auch schon ein bisschen comichaft, auch wie er so, er bewegt sich, es macht Kotter auch ziemlich geil, finde ich, er bewegt sich immer so ganz so ruckartig, so ganz schnell, er ist wie so eine Dampflok, die losrennen will, und der ist immer so ganz so hibbelig, ne? So, der so ADHS-Monster-mäßig, weißt du, er ist immer so am Zucken und ich will los, und ich finde halt, er ist das Gegenteil von so Michael Myers, der so ruhig, behäbig und so richtig, Angst einflößend auf einen zukommt, sondern er ist, also Angst einflößend schon, aber aus einem anderen Beweggrund. Ne? Also Victor Crowley ist halt einfach so dieses aggressive Biest, das einfach zerfleischen will. Und in dem Kontext klappt das halt super. Genau, aber Grusel finde ich halt überhaupt nicht so. Ne? Also es ist halt eher, man wartet auf den nächsten Kill im Sinne von go for it und nicht im Sinne von Gänsehaut. Ne? Aber das ist das, in dem Kontext klappt das halt bei Crowley auf jeden Fall gut. Auch wenn ich sagen muss, so super originell finde ich ihn als Erscheinungsbild ja auch wiederum nicht, weil er sieht ja schon so ein bisschen aus wie eine Mischung aus irgendwie Toxic Avenger und Hills of Ice Mutation, ne? So, also so,
Wrong Turn noch ein bisschen, ne?
super original oder Wrong Turn, also super originell ist er ja auch gar nicht.
Nee, ich habe also generell jetzt nicht meine präferierte Art Figur, halt so eine ja, so eine, wie sagt man, so ein Genexperiment oder so eine Missgestalt einfach.
Genexperiment.
Ja, also ich habe da lieber irgendetwas, kreativer will ich gar nicht sagen, aber irgendwie etwas, ja, was eher Richtung Michael Myers oder irgendwas, in Anführungszeichen, sag ich mal, Cooles geht. Ich finde immer diese missgestalteten Figuren sehen irgendwie nicht cool aus. Gerade halt dann noch mit diesem Redneck, Hillbilly-Vibe. Aber so als Bestie funktioniert er ganz gut.
Wenn wir halt von Ikone reden, ist halt das Problem für mich halt, er hat halt an sich nichts Ikonisches. Ne? Also er hat keine Maske, ja. Er hat keine, also bis auf, sag ich mal, den namensgebende Hatchet, dafür, dass er meist eine Axt als Waffe hat, aber auch nicht immer. So, das ist vielleicht das Ikonischste daran, seine Waffe, wie jetzt bei Jason.
Latzhose.
Ja, da gucke ich irgendwie, wie heißt der, Animal Pig Farm Massacre, oder wie heißt der komische Film? Nee, wie heißt der, dieser komische Redneck, es gibt noch so einen Splatter-Film, da sieht das Cover ja fast schon so aus wie so ein Hatchet. Also, wie gesagt, er ist für mich halt als Figur, von der Figurzeichnung her, hat er jetzt nichts, was ich sage, das erkenne ich in 100 Jahren noch wieder, so wenn Hatchet 70 raus ist, aber so als Figur, wie er halt verkörpert wird, so das funktioniert, finde ich, als ikonischer Charakter für mich.
Ja, aber das ist genau das, was André sagt, gerade durch die Performance von Kin Hodder ist er halt schon ein bisschen markanter, aber ob das jetzt so eine Legende wird wie die anderen Horrorfiguren, die wir genannt haben, wahrscheinlich eher nicht. Was jetzt auch typisch Hatchet ist, ist das, was dann folgt. Das ist jetzt nämlich erstmal 30, 40 Minuten Exposition, in der wir die einzelnen Charaktere und den Handlungsort kennenlernen. Das ist eigentlich bei allen vieren der Hatchet-Filme so. Und das ist der Teil, ja, da trennt sich so ein bisschen die Anhängerschaft, glaube ich. Also da steigen, glaube ich, manche aus, weil dieser Teil ist durchaus jetzt nicht das, was das Interessanteste ist an Hatchet. Also wir haben jetzt hier im ersten Teil lernen wir eine Gruppe von Jungs kennen, die halt gerade auf Mardi Gras sind. Da ist Ben, die Hauptfigur, auch eher so ein introvertierter Typ, was Pascal vorhin schon gesagt hat, der frisch von seiner Freundin getrennt ist. Und Mark ist sein besten Freund. Und übrigens auch Adam Green bei als Cameo-Rolle. Das ist der eine Typ in der Gruppe, der mit dieser Cannabiskette da durch die Gegend rennt.
Ah, okay.
Der spielt tatsächlich in allen Teilen mit, Adam Green selbst. Aber auch dazu später noch mehr. Ja, so diese Anfangsmomente so, wo es dann wirklich eher so ein bisschen um Brüste, Kotzen und blöde Dialoge ging. Wie fandet ihr den?
Ich, relativ Klischee, also ist jetzt aber auch nicht unfassbar negativ aufgefallen, aber ich muss schon sagen, die Figur von Ben hat mir so direkt so ein bisschen abgeturnt, weil der halt doch sehr, irgendwie fand ich erstmal so, der wirkt überhaupt nicht so, als ob er in diese Gruppe der anderen Jungs reinpasst, da hat auch irgendwie zu diese Chemie zu Markus wirkt auch so ein bisschen aufgesetzt gefühlt und ja, dass er dann, was sie dann später noch so versucht haben, aus Humor, aus seiner komischen Art rauszuziehen, fand ich auch eher so ein bisschen, ja, wie sagt man, cringeworthy als unfassbar lustig, aber ja, ging. Also ich fand's jetzt, hat mich nicht aktiv genervt, aber hat mich jetzt auch nicht unfassbar abgeholt.
Ja, ich fand die eigentlich nicht so dramatisch. Wir haben ja auch schon gesagt, natürlich ist es eine ganz klare Hommage an die alten Filme. Mhm. Es geht erstmal, das erste, was man sieht, ist ein Titten quasi so, um zu sagen, hallo, willkommen in den 80ern. Von daher, also er hat natürlich ganz klar diese ganzen Tropes rausgeholt und die ausgespielt. Ich finde eigentlich Ben und Marcus gar nicht, also was heißt, die sind zu verschieden, finde ich eigentlich überhaupt nicht. Also Ben gibt ja auch quasi einen Vorwand vor, oder es gibt ja einen Grund, warum er quasi gerade keinen Bock auf Feiern hat. So, er ist ja so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen down gerade, weil es ihm nicht gut geht. Und er hat halt keinen Bock, dann mit den anderen Jungs dann feiern zu gehen. Da, so startet der Film ja quasi. Und er will halt lieber so ein bisschen so Sightseeing machen und dadurch starten sie ja überhaupt auf diese Sumpftour. Und quasi Markus als bester Kumpel opfert sich ja dann, um ihn dann zu begleiten. So, also das fand ich eigentlich okay. Also es war, natürlich ist das jetzt stumpf und alles super herbeigeführt, aber ich fand das jetzt nicht, also es ist in keinem Deutsch schlechter als irgendein anderer Slasher-Film-Vorwand, um irgendwen wohin zu locken, wo nachher gemeuchelt wird. Von daher. Ich hatte
mal eine Frage.
Ja.
Wenn, also du hast es ja eben schon gesagt, das ist halt eine Hommage an die Slasher-Klassiker. Ich finde es immer schwierig, das kann ja theoretisch jeder Film, der das verwendet, sagen, ja, das ist eine Hommage und Anspielung an die Klassiker, aber macht es das dann automatisch besser als bei den Filmen, wo man es vielleicht kritisiert hat, dass es da zum Beispiel nur um Bumsen und Drogen und ein paar Kills geht, wenn man sagt, okay, ja, das haben wir alle schon 10-mal gesehen und das finden wir nicht mehr so gut, außer jetzt bei den Klassikern, und bei Hatchet finden wir es dann wieder gut, weil es ist ja eine Hommage,
Nee, also so pauschal sehe ich das nie. Ich sage jetzt nicht nur, weil der Film Titten, Kiffen und Saufen hat, ist er automatisch ein guter Horrorfilm, sondern es kommt immer aufs Wie an. Und deswegen sage ich, deswegen führe ich es ja gerade aus, so, also ich fand die wie es aufgezogen wird, um es dabei zu führen, mit einem ganz großen Augenzwinkern, dass die auch ganz klar, also Adam Green zwinkert da schon öfter als einmal in den ersten 5 Minuten allein. Wenn die Intention mir bewusst gemacht wird, in welche Richtung das führen soll und warum das gerade passiert und dem quasi Regisseur merklich bewusst ist, warum er das gerade einsetzt, dann nehme ich das gerne an. Wenn ihr aber einen Film das quasi aus Gründen tut, weil der Regisseur es vielleicht nicht besser weiß oder weil man sagt, ja, so muss ein Horrorfilm anfangen, das haben die früher auch gemacht. ich finde, das spürst du. Und hier bei Hatchet merkst du halt, dass das aus diesem Wissen getan ist, weil das klassische Trope ist. Und andere Horrorfilme, die dann teilweise einfach nicht funktionieren, die machen das eben, weil sie denken, dass so ein Film funktionieren muss. So, das ist für mich der Unterschied. Und bei Hatchet merkst du, dass es auf jeden Fall halt für die Fans gemacht ist, weil das der klassische Trope des klassischen Slashers ist, halt mit Titten, mit blöden Sprüchen erstmal und auf geht's in Richtung Verderben so.
Was mir gefallen hat, diese Reisegruppe, also du hast es ja eben schon gesagt, Ben möchte ja dann lieber so eine Reise durch die Sümpfe machen und Markus, ja, sagt dann, okay, du bist halt mein bester Freund, komm ich halt trotzdem mit, wir müssen dich trösten und so weiter. Und dann lernen wir ja so diese Gruppe kennen und da sind ja wirklich ein paar obskure Gestalten mit bei und ich finde gerade, meine Lieblingsfigur ist da definitiv der Shapiro, gespielt von Joel Murray, der da den eigentlichen Privatmenschen spielt, der aber so tut, als wäre ein Filmproduzent, um dann mit knackigen Mädels einen schönen Erotikfilm zu drehen, obwohl er eigentlich ein Fake-Typ ist. Das fand ich tatsächlich witzig, muss ich sagen. Also das hat mir gefallen.
Ja, da kam schon ganz gut. Ich mochte auch den Mr. Permateo, weil ich aber auch immer den Richard Wheeler, den Schauspieler, den sehe ich immer in dieser aus Keine Gnade für Dad, aus so einer alten Sitcom auf jeden Fall. Da mochte ich den immer sehr, deswegen hat mich das sehr gefreut.
Und dann natürlich Tony Todd als Voodoo-Mann und als Reiseleiter ist er dann quasi unser einziger Schauspieler. Ist er der einzige? Nee, Ken Hodder ist natürlich auch noch klar, aber der einzige, sag ich mal, der jetzt nicht Killer ist, Perry Chen als Darsteller, der in jedem Film dabei ist, der hier unsere Reiseleitung übernimmt durch die Sümpfe. Im Bus auf dem Weg zu dieser Bootstour lernen wir dann noch Mary Beth kennen, gespielt von Tamara Feldman. Die hat ja ganz eigene Motive, das hatte Pascal vorhin schon angedeutet, warum sie dort mitreist. Sie ist eben die Tochter von den Figuren, die die Tochter von ihrem Bruder, hätte ich beinahe gesagt.
Na gut, da
gar nicht unwahrscheinlich.
Genau, im Latzhosenland weiß man nie, wer damit will.
Ja, genau, also im Intro haben wir gesehen, wie ihr Vater und ihr Bruder scheinbar ums Leben gekommen sind. Das weiß sie natürlich noch nicht. Sie weiß nur, dass sie in die Sümpfe aufgebrochen sind und nicht zurückgekommen sind. Und das ist natürlich ihr Motiv, dort mitzufahren, weil sie keine andere Gelegenheit sieht, dort hinzukommen, um Nachforschung anzustellen. Wen haben wir noch an Bord? Wir haben dieses alte Ehepaar.
Genau, das, was ich eben meinte, dieser Mr. Permateo heißt genau, er und ja. Seine Frau, genau.
Ja, ist zumindest, sag ich mal, eine ganz gute Mischung.
Ja, die beiden sind ja so der klassische Touri-Trope, ne? Mit Safari-Helm in Sumpf irgendwie so, also ganz genau. So richtig Hardcore-Touri.
Ja, und er dann irgendwann halt so sagt, so, ach, jetzt ist mal gut, jetzt komme ich hier und ich regel das mal eben und dann geht alles nach hinten los, genau. Ich hab mal eine Frage, weil ich will jetzt auch nicht, es ist halt, wie André auch schon gesagt hat, dadurch, dass es ja auch ein Hommage ist und da ganz viel Augenzwinkern ist, finde ich es auch irgendwie auch blöd, theoretisch jetzt sich so auf Kleinigkeiten, die halt jetzt irgendwie nicht die große Filmkunst sind, sich da ja dran beziehungsweise das zu kritisieren. Aber das Einzige, wo ich so ein bisschen dachte, das finde ich komisch, die Entscheidung vom Casting und auch wieso das gemacht wurde. Ich finde die Figur der Mary Beth irgendwie, dass das halt die Tochter von dem Samson ist, von diesen Hillbillies, das habe ich irgendwie nicht abgekauft, so dass ich finde, die wirkt sehr, weiß nicht, die wirkt aber sehr kompetent und sehr.
Jetzt, wir haben natürlich jetzt das Wissen auch aus Teil 2 und 3,
ja.
Wo ja die Familienverhältnisse so ein bisschen genauer beleuchtet werden. In dem Kontext macht es natürlich für Teil 1 auch wieder mehr Sinn. Aber an sich hast du recht, sie wirkt eigentlich Mary Beth eher so, als wären da alles Dullis und sie wäre die vielleicht, die aus New York kommt, aus der Stadt, die
genau. Ein
bisschen gebildet ist und da mitfährt und nicht so, als wäre sie die eigentliche Einheimische da.
Ja. Nein, sie ist halt mit sehr jungen Jahren schon in die Stadt gezogen, fertig.
ja, okay. Das ist, ja. Das stimmt.
Ja, aber an sich, an sich gebe ich dir recht, ja.
Und wir haben ja dann auch gleich den nächsten Trope, da kommt dann der von Jean-Carl Büchler gespielte warnende alte Mann, der seine eigene Pisse immer trinkt. Sehr guter Running Gag, wie ich finde.
Ja, mega.
Der dann typisch so dieses you all get to die down here, hier, ihr werdet alle sterben und er wird euch schon holen und so weiter. Das ist natürlich auch Trope, das ist dann auch hier, bekommt es dann auch wirklich der Letzte mit, dass es alles nicht ernst gemeint ist. Und hat Büchler nicht sogar Freitag der 13. gedreht, den 7.? Ich glaube ja, ne? Also er hat auf jeden Fall Troll gedreht, das weiß ich, aber ich glaube, er hat auch im Freitag der 13. Film gedreht.
Lass mich kurz nochmal überlegen. Er hat gedreht, oh nee, ich glaube, doch hat er einen Freitag gemacht? Ich muss gerade nochmal nachgucken. Ich glaube
schon, oder? Also ich weiß, er hat
Troll gemacht. Ja, er hat Troll gemacht, er hat The New Blood gemacht. Freitag, genau. Freitag 7 hat er gemacht, genau. Und Ghoulies 3 hat er gemacht, genau. Also ganz, alles ganz, ganz schlechte Horrorvorsetzungen, ja.
Ja, aber das ist dann auch wieder so einer, der ist dann halt auch dabei und das ist halt das, woran man...
Aus Gründen.
Wo man Adam Green dann einfach nur loben kann dafür, dass er diese ganzen Leute alle so an einen Tisch bringt, so. Dass es alles so ein bisschen so auch so eine Community ist, könnte man ja da meinen, wo die alle sich so ein bisschen auch gegenseitig unterstützen. Ja, und dann haben wir halt unseren Reiseführer, der dort den Mythos von Victor Crowley so ein bisschen erklärt. Und umso länger die Bootsfahrt dann dauert, desto schlechter wird auch das Wetter, also es kommt ein Unwetter auf. Und
auch diese ganze Bootstour allein ist ja auch der pure Gag. Also ist das ganze Ding ist diese typische Touri Bootstour Napping, mit so, ne? Ja, genau, so richtig Napping, so, ja, wenn sie jetzt hier hingucken, dann sehen sie das und erzählt irgendwelche Bullshit Stories und wo sie dann sogar welche aus dem Boot sagen. Ich glaube, dann ist es auch hier der das ältere Ehepaar, beziehungsweise der, wie heißt er? Ich hab schon wieder vergessen sein, ich vergesse mal seinen Namen.
Mr. Pemberton.
Genau, Mr. Pemberton, wo auch so meint so, nein, das stimmt nicht, ich hab das vorher hier und da nachgelesen, das ist anders. Und er und so, weißt du, so typisch Klugscheiß, Touris und dann er immer so als Perry Chen, als Bootsführer so, nein, ich hab doch gerade gesagt, das ist anders und das ist mega.
War das nicht, also, er sagt ja nicht irgendwie noch, war das nicht das, wo er sagt, was auf dem Sümpfen früher mal ein Friedhof war oder irgend so ein Quatsch, irgendwie das war das, ne?
Ja, und auf dem Friedhof wurden dann die irgendwie der Sumpf errichtet und bla. Ja, so typische Grusel-Geister-Stories eben, um den Touris da natürlich schön irgendwelche Schauergeschichten zu erzählen. Und dann kommt von hinten aus der zweiten Reihe immer nur so, nein, das stimmt aber nicht, aber ich habe das in Wikipedia gelesen. Das ist halt schon sehr lustig.
Aber hier merkt man dann auch direkt mal als Hinweis für später, über so eine Witze lacht man noch, weißt du? Und die Witze sind dann die nachher bei Victor Crowley so ein bisschen fehlen. Hier ist es wirklich noch charmant, da ist der Humor.
Genau, das ist es halt. Der Humor ist charmant und du merkst halt so, dass jeder in diesem Boot auch gerade voll Spaß hat, das zu spielen, weil das so richtig rüberkommt. Das ist so, alle sitzen da rum, haben richtig keinen Bock und hauen sich halt irgendwie dumme Sprüche um die Ohren, während irgendwie Ben versucht, an Mary Beth rumzugraben, so richtig erfolglos und Marcus natürlich. Das ist auch so, das finde ich halt auch so geil, dass die weil du schon sagst, es ist eine sehr skurrile Truppe und es gibt natürlich viele Anknüpf- und Aneckpunkte untereinander, ne? Also Markus fährt natürlich dann mega auf die zwei Pornoschnitten da ab, die da das Sexfilmchen drehen wollen und so, und alle haben so ein bisschen so eine Connection, so, oder haben Aneck- und Anknüpfpunkte. Das ist halt schon sehr, 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 sehr gut gemacht.
Mhm. Ja. Die Bootsfahrt finde ich auch generell. Ich finde, da kommt auch halt eine schöne Atmosphäre auf. Ja. Und dieses Sumpf-Feeling und doch.
Ja, auch so ein bisschen, aber auch so ein bisschen Freizeitparkstimmung.
ja, okay. Ja, stimmt.
Ja, man merkt halt so, es wirkt halt so, also ich find's gut, dass es halt on location gedreht ist, auch wirklich in diesen Sümpfen und so, aber trotzdem wirkt es irgendwie nicht echt. Also
genau, das ist, was ich meine.
Und das ist eigentlich ganz gut charmant gemacht.
Man wie der Geisterbahnfahrt, man wartet, dass gleich so ein Skelett aus dem Buschfeld, so ein Pappskelett oder so. Das ist halt, ja.
Ja. Mary Beth erklärt uns dann übrigens, nachdem dort das Wetter schlechter geworden ist und alle dann doch irgendwie so halbwegs sicher. War da nicht noch ein Krokodil? Ja, ne?
Ja, ja, das Krokodil,
das kommt, das ja, wenn ja sie, den... wenn sie, es kommt ja quasi, wenn sie dann kentern.
Genau. Das beißt ja dem Mr. Pemberton erstmal ins Bein und dann knallt sie es halt das Krokodil ab, woraufhin sie dann später erklärt, warum sie überhaupt eine Waffe dabei hat.
Genau, und dann erklärt sie nämlich auch genau, warum da den wahren Hintergrund von Victor Crowley und
wer den man da übrigens auch schon ganz kurz sieht, weil er nämlich durch den Busch huscht.
Das stimmt.
Das erste Mal. Das ist so ganz kurz, da gucken sie so, die haben einen Scheinwerfer an Bord und sie leuchten den Busch, dann huscht er so ran am Baum weg und alle so, was war das? Und dann sagt irgendeiner, ja, irgendwie war ein Bär oder so.
Ja, ja, natürlich. Ja, und dann erklärt sie natürlich auch, welche Motive sie dann verfolgt dort in den Sümpfen. Und wir sehen ja dann auch, glaube ich, schon die ganze Geschichte, ne? Genau, wo Kane Hodder dann quasi eigentlich.
Dann kommt der Flashback, genau.
Genau, wo Kane Hodder dann plötzlich den Vater von Victor Crowley spielt und lustigerweise die Frau von Adam Green, die Rilea Vanderbilt, die spielt den jungen Victor Crowley da. Die ist ja eigentlich für das Make-up und für die Maske und so zuständig gewesen, aber sie hat dann auch dann diese Rolle als Victor Crowley.
Ach, das wusste ich überhaupt nicht. Danke
für den Fact. Ja, das ist total witzig. Ich habe nämlich auch immer die ganze Zeit überlegt, ich denke so, okay, die Frau von Adam Green steht hier im Cast drin und die spielt da mit, aber die spielt er ja gar nicht mit. Dann habe ich erst nachgelesen, ach, okay, die spielt den jungen Victor Crowley. Ja, erstaunlich. Und dann kommt diese berühmte Szene, die ich tatsächlich auch jetzt für als Insider-Gag mit einem XD versehen habe, dass sie plötzlich feststellen, wie aus dem Nichts, dass dort, wo sie gerade sind, ja plötzlich das Haus von Victor Crowley steht. Und dann gibt es dieses Donnergrollen. Und das ist dann auch just das Zeichen, ich glaube, das ist auch direkt, also wirklich genau die 45-Minuten-Marke, ist da um, wo dann der erste Auftritt von Victor Crowley stattfindet. Und man muss schon sagen, das ist schon ein ziemlich amtlicher Eindruck. Und da muss ich sagen, da finde ich es wirklich fragwürdig, dass ihr sagt, ihr habt keine Angst vor Victor Crowley, wie der Typ da einfach aus seiner Hütte rauskommt, dem jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, wer ist der Opa nochmal? Mr. Paletti.
Pampatora oder Mr. Pemateo. Mr.
Paletti. Der ihm dann in den Arm hackt und dann den ganzen oberen Torso abpackt und seine Frau packt und ihr den Kiefer so nach oben aufreißt, was ein super geiler
mit dem 360 Grad Shot dabei.
Ja, super geiler Effekt.
Einer meiner Lieblingskills in der ganzen Reihe.
Ja, und da habe ich mich auch gefragt, okay, warum ist das jetzt durch die FSK gegangen und bei 2 und 3 dann nicht mehr? Beziehungsweise, also nicht im Sinne von, warum sind 2 und 3 nicht durchgekommen, sondern wie hat es Teil 1 geschafft, durchzukommen? Aber das ist ziemlich brutal. Und dann dachte ich auch so, okay, als ich das erste Mal gesehen habe, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass das jetzt so deftig wird. Aber man muss sagen, also was die Special Effects angeht, schön handgemacht, das sieht einfach fantastisch aus und ist halt auch wirklich derbe brutal. Und das ist dann auch wieder so ein Moment, wo vielleicht ein paar Leute aussteigen dürften aus dem Film, aber ich find's super. Und das ist dieser Moment, wo ich denke so, alter Schwede, Victor Crowley, was für ein Tier ist das denn bitte, dass der einfach mit seinen Händen mit Leichtigkeit irgendwelche Kiefer auseinanderreißt und Köpfe spaltet und sowas. Und da habt ihr auch nicht gedacht, irgendwie so ein Moment, okay, den finde ich gruselig?
Er guckt halt wie der von den Goonies wie der Glöckner. Er guckt halt mega dumm. Und klar ist das irgendwie angsteinflößend, aber es ist halt auch, ist halt wirklich so dieses, eine Bestie, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie...
Ja, es ist genau das, was du vorhin gesagt hast, Pascal. Es ist halt nicht diese Gruselangst, es ist eben dieses Ehrfurcht eher. So, es ist so. Genau,
wie wenn ein Bär vor dir steht.
Genau, da genau.
Du gruselst dich auch nicht vom Bär, du hast Angst vor dem Bär.
Genau, es ist halt so eher so der Schrecken, aber weniger Grusel, finde ich. Also es ist ja kein unheimliches, es ist kein Poltergeist oder so. Es ist halt einfach ein fucking Tier, das da irgendwelche Menschen zerreißt, so, ja.
Okay, ja, stimmt. Ihr habt letztendlich mit dem, was ihr gerade gesagt habt, da würde ich auch recht geben. Grusel ist es tatsächlich nicht, aber es ist Angst. Also ich finde, der Typ macht einfach Angst.
Ist erschreckend, also, ja.
Ja, so wie so ein Tier, wie ein Bär. Ja, das stimmt eigentlich schon letztendlich, genau. Gruselig ist er ja nicht, weil er ist ja auch nicht subtil. Er versteckt sich ja auch nicht wie ein Michael Myers oder wie irgendwie so, dass er da erst noch stundenlang hinterm Gebüsch und man ihn schon gut außer diesem einen Moment, den André vorhin beschrieben hat, aber
Das ist aber auch einer der wenigen Momente, wo sogar der einzige passiert. Ansonsten ist er einfach, rennt er immer quer irgendwo aus dem Busch und schlachtet halt alles ab.
Ja. Dann die nächste Mordszene auch gleich, jetzt das merkt man immer direkt so, am Anfang redet man noch so ein bisschen über Story und ab Minute 45 redet man in jedem Film eigentlich nur noch über die kreativsten Kills, die da angewendet sind. Der nächste ist dann Shapiro, den er, glaube ich, dann umbringt, und das war, glaube ich, das, wo er den Kopf so einmal um 360 Grad so gedreht hat, ne, und so abgedreht hat wie so ein Schraubverschluss.
Genau.
Auch ziemlich eklig, auch sehr nett.
Ja, ich mochte auch sehr den, wie er die quasi den Kopf so nach hinten weggerissen hat von der Frau von Mr. Pemateo, die er dann auch noch schnell gekillt hat.
Ja, auch das super. War, also das ist für mich, also das ist, da hat André
auch... Nee, den hatten wir ja eben, genau. Das sind ja das sind ja die beiden quasi, das sind ja die Kick-Off-Kills, wo man dann weiß, so jetzt geht's los, so das hatten wir eben, genau.
Dieser Gag, den fand ich auch ganz charmant mit diesem Dawson's Creek-Klingelton, ich weiß nicht, ob euch der aufgefallen ist.
Ja.
Ich kenne immer noch kein Dawson's Creek, sorry.
Ach, Was war das? Deine Jugend in den 90ern. Wo sind die hin, die Jahre? Wo sind die hin? Was hast du Samstag, da haben wir das gemacht früher? Ja, wahrscheinlich draußen gespielt. Ja. Ich habe Fernsehen geguckt.
Ich habe auch Fernsehen geguckt.
Gut für euch.
Die nächsten Kills sind ja dann eigentlich auch nicht weniger deftig. Also ich finde, dann ist ja von Jenna, das mit diesem Schleifgerät, das war auch so richtig übel. Also ich muss schon sagen, also ganz ehrlich, also wie gesagt, ich finde es ja gut, dass die FSK ab und zu mal einen guten Tag hat. Aber ganz ehrlich, kannst du das nachvollziehen, André? Warum jetzt ausgerechnet dieser Film?
Nein, es ist halt vor allem völlig absurd, hast du gerade selber gesagt. Der erste kommt durch, 2 und 3 nicht. Und 4 dann wieder ja. Also es ist, natürlich hat sich jetzt in den ganzen Jahren seit dem Release, ich meine, das waren jetzt auch wieder 4 Jahre vom 3. zum 4. natürlich wandelt sich ja auch bei der FSK was und so weiter, aber das ist halt so hanebüchen. Also das ist eigentlich wieder ein super, super Beispiel, ein Fallbeispiel, wie hanebüchen oder wie zufällig diese Ratings sind. So, jeder, also alle 4 Hatchets haben jetzt mal abgesehen von der restlichen Gesamtqualität, aber von den Kills her sind die alle deftig. Und haben alle richtig krasse Dinger drin. Und ja, wie gesagt, und dass man da halt so unterschiedlich entscheidet, das zeigt ja nur, da muss einfach jemanden sitzen haben, gerade bei der FSK an dem Tag, der Bock hat, das durchzuwinken, so, dann ist es so. Also das ist eigentlich total absurd.
Aber da ist doch jetzt nur geschnitten durchgekommen, oder irre ich mich?
Nee, der erste war tatsächlich uncut. Also den kriegst
du
tatsächlich auch in der Gabbelbox für 5 €. Der ist uncut und uncensored, aber halt nur der erste und der vierte. Und 2 und 3 sind halt irgendwie um 10, 15 Minuten gekürzt oder so.
Okay.
Also es ist wirklich verwunderlich. Das ist so ein bisschen so, passt auch so in diese Wrong Turn 1, ist ab 16.
Genau.
Also da, manchmal haben die irgendwie, ja, vielleicht manchmal die richtigen oder eben die falschen Leute sitzen gehabt. Das ist dann Ansichtssache. Aber ja.
Aber so ein bisschen Konsistenz wäre ganz nett, zumindest innerhalb des gleichen Franchises dann, ne?
Ja, aber ich sag mal so, für den deutschen Filmliebhaber ist es schon ganz nett, wenn man mal einen so einen Film auch mal für 10 € kaufen kann und nicht für 50 € Mediabook oder so. Also das ist schon ganz gut, wenn auch mal ab und zu was ungekürzt durchkommt. Aber es geht auch weiter. Ich fand auch die anderen Sachen, wo er von Sean dieses, den Kopf mit der Schaufel abtrennen, das sind alles so krasse Sachen, weil sie auch wirklich, und da kann man auch wirklich nur loben, also das ist ja fast im besten Tom Savini-Manier, die Effekte da, also ist letztendlich das Highlight des Films, ne? Die Spezialeffekte.
Ja, die sind top, da gibt's nichts zu meckern. Das ist, aber wie gesagt, auch immer so schön fast Comic-Relief-mäßig so, er zerhackt gerade irgendwen, dann gibt's immer diese Einstellungen, wo einfach irgendein random Baum gefilmt wird, wo dann einer mit einem Eimer so Blut gegenwirft irgendwie.
Das ist sogar immer die gleiche.
Ja, das sind die gibt's sogar, also die sind sogar filmübergreifend teilweise dieselben.
Ja, okay, das ist mir nicht aufgefallen, aber ja. Ich habe auch gedacht, warte mal, das ist doch genau der gleiche Eimer Blut, der gerade gegen Baum knatscht.
Genau, also ja, ist er. Gerade in der Eröffnungsszene, wo halt der Sohn, also der am Anfang, wo die 2 Rednecks gekillt werden, wo er ihn dann quasi so richtig dann auf dem Boden da zerhackt und da ihn reinhackt, dann siehst du ja wirklich so 3, 4, 5 Aufnahmen von so Blutbespritzern an die Bäume, also Spritzern eher so, wie gesagt, so ein Schwall, wo du richtig weißt, so wie offscreen einmal im Eimer steht, so hopp. Und, und von diesen 4, 5 Szenen, da gibt's im ganzen Film immer wieder mal genau die gleichen, die dann eingesetzt werden. Das ist mega lustig. Das ist halt richtig, es ist halt, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo die FSK dann eben genau da entschieden hat. Es ist so unfassbar unrealistisch übertrieben und überspitzt und wie gesagt fast schon comicartig. Ich glaube, das ist mit so einem Punkt. Wäre das halt alles sehr, sehr ernst und ohne Humor dazwischen und ohne diese Überspitzungen, glaube ich, hätte das schon anders ausgesehen. Aber dieser Gesamtkontext und wie das dann eben auch auf den Zuschauer wirkt, das ist ja wirklich so Fansblätter in Rhein-Manier.
Weil man ja auch sagen muss, dass Teil 2 und 3, weil wir es eben ein bisschen anders formuliert haben, Teil 2 und 3, ich finde die schon noch ein bisschen deftiger als den ersten. Also ich finde schon, also klar, jetzt der neueste Victor Crowley ist für mich der harmloseste, dann würde Teil 1 kommen und Teil 2 und 3 sind schon noch mal eine Stufe krasser, was den Splatter angeht.
Ja, aber ich finde in dem Sinne krasser. Der erste ist auch krass, aber was 2 und 3 nochmal hervorhebt, ist erstens ein viel höherer Bodycount, weil es im ersten...
Was von 10 zu 23 oder so.
Genau, im ersten hast du halt quasi das Bötchen voller Leute so und im zweiten ist es halt plötzlich diese ganze Jägertruppe mit 20 Leuten so und im dritten auch diese ganze Special Forces Einheit. Also der Bodycount ist halt, steigt halt exponentiell an. Und vor allem die Nutzung von immer absurder werdenden Tools auch, und die Kill-Situationen selbst werden immer abstruser, aber da kommen wir dann gleich dazu. Aber wie gesagt, trotzdem im Gesamtkontext so ist der erste genauso deftig. Also daran wird es nicht gelegen haben, glaube ich.
Ja, wir sind letztendlich schon beim Showdown, also wir sind schon fast auf dem Wege zu Teil 2, aber wir haben dann diesen Kampf dort in diesem Schuppen bei Crowdy und sie zünden ihn dann an. Ich glaube, wer lebt am Ende noch? Ben lebt noch, Mary Beth lebt
Markus,
noch und Markus lebt da auch noch, ne? Genau, ja. Die drei. Und sie flüchten ja dann über diesen Friedhof und plötzlich taucht Crowdy auch wieder auf und Markus opfert sich ja dann noch so halbwegs. Und
Entschuldigung, ich muss kurz einhaken. Das müssen wir nämlich benennen. Markus wird dann schön in bester Jason-Manier so an die Wand geschmettert, so richtig. Wie Jason immer die Schlafsäcke gegen den Baum hämmert, so zimmert der Markus dann da gegen den Grabstein.
genau. Wie fandet ihr das Finale, was ja dann doch schon so ein bisschen, ja, mit dem Cliffhanger und ein bisschen fies ist? Also am Ende bleiben halt noch Ben und Mary Beth übrig und auf der Flucht vor Crowdy ich glaube, Mary Beth fällt dann noch ins Wasser, ne? Und Ben will sie rausholen und wir sehen das dann aus der Perspektive von Mary Beth. Oder war das erst im zweiten Teil, wo wir
das sehen? Das ist schon so.
Das ist hier so, genau. Und dann hat sie auf einmal nur noch die Hand von Ben in ihrer Hand und muss feststellen, dass Ben auch Crowdy zum Opfer gefallen ist. Und Mary Beth taucht dann auf und dann ist der Spaß auch noch 75 Minuten ohne Credits erstmal vorbei.
Lieb ich übrigens, ist ja auch quasi auch nicht ein Running Gag, aber ein Running Motive, ein Trademark, wie die Filme immer schön abrupt enden, so einfach zack, Ende.
Ja. Ja. Wenn man beim ersten Mal hätte man noch denken können, das Geld ist ausgegangen, vielleicht war es auch so. Dann hat man sich gedacht, okay, beim zweiten und dritten müssen wir es dann auch so machen.
Sonst fällt es auf. Genau. Ja. Ich fand das Ende eigentlich ziemlich cool. Es hat aber echt auch schon krasse Jason, also Freitag 13.1 Vibes, ne, so ein bisschen natürlich. Ja. Auch hier wieder klassischer Einklinker, so zwar nicht ins Boot, also nicht aus dem Wasser gezogen, aber quasi ins Boot gezogen, mehr oder weniger. Aber ich fand das eigentlich ganz stimmig und ich mochte halt, dass der einfach so bapp, Ende. So krass wie er halt diese Splatter zweite Hälfte durchgezogen hat, so erbarmungslos, so kurz und knapp ist er auch einfach geendet. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz nice.
Muss man ja auch mal loben, wenn so ein Film einfach auch mal sagt, hier nach ein und eine Viertelstunde ist hier einfach Feierabend, weil wir haben nichts mehr zu erzählen. Warum sollen wir euch hier noch langweilen mit irgendwelchen Füllszenen? Wir haben alles gesagt und alles gezeigt. Muss man ja auch mal hoch anrechnen. Gerade ich als Fan kurzer Filme freue mich da besonders drüber.
Ja, gut, klar, es ist schon, also Cliffhanger ist es ja trotzdem. Das heißt, weil ein Cliffhanger ist es ja jetzt, es wäre jetzt wahrscheinlich schon für viele, die damals an dem Kino waren, interessant gewesen, was jetzt mit ihr passiert. Aber ich find's auch so besser, als jetzt irgendwie noch zu einem gekünstelten Ende zu kommen, wo du dann für eine Fortsetzung wieder entweder alles noch komisch hättest umschreiben müssen oder das halt noch affiger gestalten müsstest. Ist halt, ja, so ein bisschen wie in einer Serie halt die perfekte Art, den Film zu beenden, um sich halt die Möglichkeit einer Fortsetzung, ja, offen zu halten.
Genau, vor allem das Offenheit ist ja der Punkt, weil Adam Green konnte natürlich jetzt nicht wissen, ob der Film erfolgreich wird, ob er die Möglichkeit bekommt, eine Fortsetzung zu drehen. Aber so hat das natürlich eben sich die Möglichkeit zumindest selbst gegeben.
Genau.
Die, resultieren wir das Ganze mal, den ersten Film. Also letztendlich, ich finde den Film tatsächlich wirklich gelungen, den ersten Film. Letztendlich macht er all das, was ich an so Slasher-Filmen, ich liebe Slasher-Filme und der macht alles, was damit zu tun hat. Er hat nackte Tatsachen, er hat Blut, er hat Rock'n'Roll, wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, wir haben zum Beispiel Marilyn Manson auch im Soundtrack und so viele Soundtrack-Lieder gibt's jetzt nicht, aber zum Beispiel den im Intro ist er jetzt auch, sag ich mal, Marilyn Manson ein namhafter Typ, das macht ja auch immer noch so ein bisschen Eindruck oder macht den Film so ein bisschen wertiger, wenn man denkt, oh, hier ist ein bekannter Künstler am Soundtrack beteiligt und so weiter. Und das ist alles so auf Retro getrimmt und das macht wirklich Spaß. Die Erzählung ist jetzt natürlich nicht frisch und auch nicht besonders kreativ, aber ich finde, sie ist halt amüsant und deftig gleichzeitig. Also es ist so, hier in diesem ersten Film langweilt mich diese Exposition, also dieses Charakter kennenlernen und diese Bootsfahrt und so langweilt mich überhaupt nicht. Ich finde die eigentlich wirklich charmant und witzig und sind gute Anspielungen drauf auf die Slasher-Klassiker. Ich finde die Darsteller okay. Also ich finde jetzt, sag ich mal, klar, wenn man jetzt Robert Englund sieht oder Tony Todd und so weiter und Ken Hodder, da freue ich mich immer drüber, aber ich sag mal jetzt, die anderen Schauspieler, die sind in Ordnung. Also ich finde jetzt nicht, dass die jetzt besonders herausstechen oder so, eher so alles mittelmäßig, aber ihre Figuren sind so relativ sympathisch, weil sie halt auch simpel gehalten sind. Also die ecken jetzt auch nicht großartig an. Also man kann Mary Beth gut finden, man kann Ben gut finden, man kann Markus gut finden. Die nerven jetzt nicht. Und die anderen Leute wie Shapiro und so, die sind ja dann halt auch schnell weg. Und selbst dieses ältere Ehepaar, ich habe schon wieder den Namen vergessen, ich nenne sie jetzt wieder. Jetzt
Mr. Per Matteo.
Wie? Per Matteo?
Per Matteo.
Achso. Das ist viel zu oft gesagt.
Nenn ihn einfach, der Typ heißt Jim, nenn ihn Jim.
Jim. Die sind ja auch nicht unsympathisch. Die sind zwar Kanonenfutter, aber die sind ja nicht unsympathisch. Das ist ja in den anderen Teilen nachher schon ein bisschen anders.
Nee, im Gegenteil sogar, ganz kurz, sorry, ich unterbreche, aber also im Gegenteil sogar, weil wie gesagt, habe ich ja vorhin erwähnt, im Boot, wo er quasi bei der Tour immer ins Wort fällt, sagt, nee, das ist aber nicht so. Ich finde eher, dadurch wird er sogar sympathisch, weil ich finde, Perry Chen ist halt eher sogar der Unsympath, weil er halt so dieser, der ist halt so der Rip-Off, Turi Assi, der genau weiß, was er für eine Scheiße macht und kriegt dann noch so Feuer. Und das auch, dadurch wird der Jim sogar eher sympathisch, war nicht sogar.
Das stimmt. ich würde sagen, also ich finde jetzt nicht, dass es ein großartiger Film ist. Ich finde auch nicht, dass es ein sehr guter Film ist. Ich finde einfach, dass es ein ganz guter Slasher-Film ist und der gehört für mich auch zu den besten Slashern der letzten 10, 15 Jahre, was nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist, weil nicht so viele gute Slasher in den letzten 10, 15 Jahren rauskamen. Ich finde so für den ganz großen Schritt fehlt mir so der richtige Witz, wo ich sagen kann, so sag ich mal, es ist keine richtige Horrorkomödie, so jetzt wie Shaun of the Dead zum Beispiel, wo man dann auch wirklich richtig gute Gags hat, wo man auch sich wirklich teilweise schlapp lacht. Das fehlt so ein bisschen, also um das zu sein. Und Slasher-mäßig fehlen halt auch ein paar Sachen, so dass er jetzt wirklich ein perfekter Slasher ist. Aber der ist halt ein Fun-Splatter-Film und das macht er Spaß und zieht das vom Anfang bis Ende durch. Und hat eine super Länge für mich, aus meiner Sicht. Überragende Spezialeffekte, handgemacht alles, macht Spaß. Also ich würde dem für mich persönlich 3,5 Sterne geben. Wie seht ihr den Film?
Ich lasse André mal den Vortritt.
Okay.
Lass uns mal den Gecken.
ja. Kann ich mich in weiten Teilen eigentlich nur anschließen, dass du es gesagt hast. Für mich funktioniert der Film eben genau aus dem Grund. Er habe ich eben eingangs schon gesagt, Adam Green weiß, was er hier tut. Er ist Fan, er macht einen Film quasi von Fans für Fans, holt sich dafür halt ein Ensemble ran, das auch bei Fans eben bekannt ist, und zieht das eben einfach genauso durch. Er weiß halt, dass er er das Rad hier nicht neu erfindet, sondern er reitet eher auf dem Rad rum. Also er nimmt genau die Tropes, die es gibt, wandelt sie geschickt, weil ich finde ihn einfach er beweist schon, dass er da einfach ein Händchen für hat. Er setzt sie gut zusammen, macht sympathisch, die Charaktere funktionieren untereinander, auch wenn sie nicht alle nicht die Hells natürlich sind und auch jetzt nicht irgendwie, auch hier wieder das, also er weiß genau, dass er hier kein Charakter erschaffen wird, der irgendwas prägen wird, so. Es ist alles in seinem kleinen Kontext, der Film wirkt stimmig, aber er wirkt eben, was auch in Adam Greens Gehirn irgendwie stattfindet, so. Er hat genau alles zurechtgemalt, wie das alles funktionieren wird und es klappt dann auch genauso. Und, ja, baut ihn eben sympathisch auf, um dann eben sie komplett eben als Kanonenfutter da in Fort Crowleys Axt rennen zu lassen. Strickt noch eine kleine Backstory drumherum, die jetzt auch nicht fantastisch ist, aber sie funktioniert und irgendwie ist sie trotzdem interessant und Crowley als kriegt sogar eben, der Killer kriegt eine Backstory, so wow, das braucht man auch nicht immer, aber hier im Kontext funktioniert so, um auch zu zeigen, Crowley ist ja auch im Grunde nur ein gepeinigtes Kind, das hier sich hier irgendwie rächen will und das macht ihn zwar seine Handlung natürlich nicht sympathischer, aber im Endeffekt kriegt der Killer sogar hier ein kleines Gesicht, weil sein eigenes ist ja hässlich genug und ja, dann geht's einfach los nach der Hälfte des Films, es wird gesplattert ohne Ende bis zum Ende durch, mit fantastischen Effekten, das haben wir schon gesagt, da gibt's wirklich gar nichts zu meckern, so wünscht man sich einen Slasher, keine billigen CGI-Effekte, die da irgendwas ruinieren, sondern alles schön handgemacht, am Originalset gedreht und einfach ein sympathischer Film, wo man merkt, dass der Macher genau wusste, was er hier erzielen will, das er auch erreicht hat und ich schließe mich da ebenfalls mit 3,5 von 5 an.
Ja, jetzt bleibt mir auch wirklich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde den Film halt auch wirklich sehr, sehr kurzweilig und kann jetzt alles, was ihr quasi positiv hervorgehoben habt, würde ich auch so unterstreichen. Ich hätte mir auch tatsächlich an einigen Stellen gewünscht, dass der Humor vielleicht noch ein bisschen besser zündet, weil ich aber einfach nur, also ich brauche ihn auch nicht in so einem Film, aber ich habe irgendwie so das Potenzial gesehen und ja auch die Versuche und die haben halt für mich teilweise nicht so, also da habe ich einfach gedacht, das könnte noch viel lustiger sein oder könnte man noch mehr draus machen, aber das ist irgendwie egal. Ich mag auch, dass der Film halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, Chris, ohne Credits nur 75 Minuten geht. Das ist wirklich unfassbar kurzweiliger Film, und ja, die Figuren im Durchschnitt sind sympathisch genug, aber auch nicht zu sympathisch, als dass es dann nicht irgendwie doch lustig ist, wenn die halt auf illustreste Weise vom Victor abgemetzelt werden. In der Hinsicht, mag ich den Film sehr und beziehungsweise finde ihn sehr gelungen und bin auch bei euch mit 3,5 von 5 Sternen.
Sehr gut.
Kann ich gerade noch meinen, übrigens habe ich ganz vergessen, ich möchte gerade noch meinen liebsten Running Gag des Films übrigens einwerfen, das habe ich gar nicht gesagt, weil ich finde, das ist was am besten funktioniert. Immer wenn Ben irgendeine Scheiße erzählt oder macht, zum Beispiel wenn die im Boot fahren und er wieder, er gräbt ja ganze Zeit Mary Beth an.
Ja.
Und er labert wieder irgendeinen Müll, dann gibt's immer einen Umschnitt auf Markus, wie er ihn so völlig entgeistert anguckt. Und das ist das, was am besten bei mir funktioniert hat. Da muss ich jedes Mal lachen, wenn er ihn so seriously, das war's geilste immer.
Das ist auch, ja, der beste Lacher war das für mich dann auch, als er dann irgendwie wieder dabei ist und du siehst halt nur, wie er von halt einfach so eine Klatsche bekommt
am Kopf. Ja, genau, und einfach so eine gibt, genau.
Ja. Also, halt die Fresse.
Deswegen meine ich halt, deswegen sage ich halt, die Chemie zwischen den beiden fand ich eigentlich schon ganz okay. Aber das wollte ich nur noch gerade erwähnt haben. Das war eigentlich immer so mein Lieblings-Running Gag des Films.
Das findet ihr lustig, ja, aber die beiden Polizisten aus Halloween 5 nicht.
Genau.
Ja, weil der gesamte Kontext des Films nichts mit den beiden zu tun hat.
Ich habe übrigens den, da müssen wir ja fast eine Sonderausgabe machen. Ich habe übrigens den Producers Cut gesehen jetzt von Halloween 6, aber da müssen wir mal irgendwann noch was anderes
machen. Müssen
wir
mal eine Nachlese machen.
Ja. Nachdem Hatchet tatsächlich zum Überraschungserfolg wurde bei Fans und tatsächlich auch bei Horrorfilmkritikern, auch auf Festivals ist der Film verdammt gut angekommen, hatte eigentlich Adam Green nicht so wirklich Lust, ein Sequel zu drehen. Und das hat ja dann auch ein bisschen gedauert, bis das Sequel kam, weil er dann ja mitbekommen hat, dass die Fans einfach Victor Crowley lieben und Hatchet lieben und sie wollten einfach unbedingt noch mehr davon haben. Und dann hat er es halt auch gemacht, ne? Und am Rezept hat er jetzt nicht großartig was geändert. Auch Hatchet 2, literweise Blut, ein Haufen abgetrennter Gliedmaßen, geschmacklose Gags, nackte Hupen, alles, was wir Horrorfans gerne mögen, verbindet der Film. Bevor wir genau darauf eingehen, Pascal, it's your turn. Hatchet 2, was bietet uns dieser Film inhaltlich?
Jawohl. Mary Beth hat als einzige die Angriffe Victor Crowleys überleben können. Sie sucht Reverend Zombie, Clive Washington, auf und stellt ihn zur Rede. So erfährt sie, dass ihr Vater schuld daran ist, dass das Crowley-Haus vor vielen Jahren Feuer gefangen hat. Motiviert, die Leichen ihres Vaters und Bruders zu bergen, sowie sich an Victor Crowley zu rächen, macht sich Mary Beth zusammen mit Clive, ihrem Onkel und einer Gruppe Krokodiljäger abermals auf den Weg in Victor Crowleys Sümpfe.
Wir haben hier auch wieder eine sehr illustre Besetzung, würde ich sagen. Wir haben, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen müssen, das können wir uns jetzt ein bisschen aufteilen hier schon fast. Also ich fange mal an, wir haben jetzt, Mary Beth wird jetzt nicht mehr von Tamara Feldman gespielt, dafür aber von unserer liebsten Modern Scream Queen überhaupt, von Danielle Harris. Wir haben sie hier schon mehrfach besprochen gehabt, die ja nun wirklich in X-Franchises mitspielt, sei es im Original Halloween, sei es in Rob Zombies Halloween, sei es hier in Hatchet, sei es in Later Rest 2, habe ich was vergessen, auch gute Filme, hätte ich beinahe gesagt, Les Boy Scout, Daylight, hat wirklich alles gemacht, also an Genrefilm, die man machen kann, kann man einfach nur sympathisch und gut finden, diese Frau. Hier sind so viele Leute drin. Ich werfe mal noch, Lloyd Kaufman ist dabei in einem kleinen Cameo-Auftritt. Ich weiß gar nicht, ob die alle Cameo-Auftritte jetzt zusammenbekommen, aber Lloyd Kaufman als Co-Founder von Troma. Wer ist dir noch aufgefallen, André?
Tom Holland ist dabei, der Regisseur vom ersten Chucky und von Fright Night. Und auch selber schon in einigen Filmen mitgespielt hat, wie Psycho 2 und so weiter. Dann haben wir, wen haben wir denn noch?
Also ich habe Dings gefunden hier, Marcus Dunstan, der
stimmt, Dunstan ist dann, ja.
Zor-Teile geschrieben hat, 3 bis 6, und der halt auch den aus meiner Sicht sehr guten The Collector und The Collection als Regisseur gedreht hat. Dann, die sind natürlich alles, das sind jetzt keine, die spielen jetzt keine großen Rollen. Da kommen wir später noch auf diese Szene zu. Sind letztendlich alle Leute, die dabei Reverend Zombie da in dieser Versammlung sitzen, wo es darum geht, wer damit in diese Hunting Group kommt und wer nicht. Und da sind halt ein paar vertraute Gesichter dabei. Joe Lynch ist dabei, der Regisseur von Wrong Turn 2.
Stimmt.
Emma Bell, ist dir die aufgefallen? Die
ja
bei Frozen und
genau, Fantastischen 5, genau, ja.
Die macht dann nämlich auch noch den Gag, die spielt tatsächlich auch ihre Rolle aus Frozen und gibt da gerade ein Interview zu den Erlebnissen, die sie da auf diesem
Ach, stimmt.
gemacht
hat. Ja, genau.
Ja. Und ansonsten Tony Todd ist wieder dabei, Kane Hodder ist dabei, wir haben
Nick Princepy ist dabei, genau. Der aus The Purge hat damit gespielt, Black Room, ja, auch einigen Genrefilmen.
R.A. Mikhailov aus Leatherface, der dort den Leatherface spielt in dem dritten
Texas
Chainsaw Film. Also hier ist wirklich alles mit dabei. Und natürlich noch auch tatsächlich sogar ein etwas bekannterer Schauspieler, A.J. Bowen, der bei den Filmen hier, sag ich grad, ist es Adam Wingard gewesen? Oder wer das seine Filme? Your Next und House of the Devil.
Und genau, und The Guest und so.
Nee, Ty
so.
West, ne?
Ty West. Ja, Ty West, genau. Genau. Nee, genau, der ist auch super bekannt. The Guest hat er gemacht, The Signal, der hat super viel gemacht. Auch Creepshow, also auch ein sehr bekanntes Gesicht im Genre.
Und Perry Shen ist wieder dabei.
Natürlich.
Aber in anderer Funktion, aber
ja.
Dazu gleich mehr. Ja, der Film schließt letztendlich nahtlos an Teil 1 an, nur wir haben jetzt halt eben die Rolle getauscht, Danny Harris spielt halt Mary Beth. Und sie trifft dann quasi nach ihrer Rettung sozusagen im Sumpf, trifft sie dann wieder auf diesen grumpy old man, der dort in den Sümpfen ist und der die Leute quasi da mit seinem Foreshadowing alle warnt immer. Und auf den trifft sie und er rettet sie sozusagen und nimmt sie erstmal auf. Dann kommt wieder dieser obligatorische Pisset-Gag, den ich auch wieder sehr witzig fand. Es ist echt platt, ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht, aber ich kann irgendwie in diesem Zusammenhang fand ich das einfach irgendwie witzig, weil ich mir das irgendwie auch vorstellen konnte.
Ja, vor allem ist es halt auch wieder so geil, wie sie halt, er gibt ihr halt diese komische Piss-Thermoskanne und sie sitzt halt da und erzählt halt und setzt immer wieder so an und denkst so, oh, trinkst nicht, und dann setzt sie wieder ab und redet halt weiter und er ganz jetzt, oh, jetzt trink doch eigentlich mal eine Pisse, Mann. Und sie immer so, oh, das ist so geil, ich muss so lachen, wirklich.
Ja, und er erzählt ihr dann auch, dass ihr Vater halt Dreck am Stecken hatte. Und sie irgendwie kommen sie dann zu so einem leichten Disput und sie sagt, nee, sie haut jetzt ab und sie möchte nichts mehr damit zu tun haben. Und dann kommt auch schon wieder sozusagen der Opening-Auftritt von Victor Crowley und der ist auch relativ kreativ und deftig, als er dann dem Typen da, dem Sumpffischangler-Typen, den Darm rausreißt und ihn quasi mit seinem eigenen Darm erstickt und erwürgt. Kreativ, würde ich sagen.
Story of Ricky Style.
Ja.
Ja, definitiv ein sehr, sehr kurioser und kreativer Kill. Doch, hat mir generell auch gut gefallen, dass der nochmal aufgetaucht ist und hier nochmal so ein bisschen Screentime bekommen hat. Ich eine sehr schöne Eröffnung.
Ich mag es eh total, dass der Film wirklich so nahtlos weitergeht. Also wirklich so, als ob du wirklich einfach, als ob ein Umschnitt wäre zwischen den beiden Filmen und es geht direkt nahtlos weiter. Das finde ich mega.
Du kannst halt wirklich, wenn du die Opening, also wenn du einfach die Credits rausnimmst, die Opening Credits und die End Credits und die aneinander schneidest, dann hast du einfach so einen knapp dreieinhalbstündigen, durchgängigen Horrorfilm, der wirklich komplett Take an Take sozusagen anknüpft.
Genau, also die ersten drei kannst du komplett zusammenschneiden. Das ist halt, finde ich, wirklich cool gemacht. Und dadurch wird ja auch bewusst, erstens, da kommen wir auch am Ende beim dritten nochmal zu dann, aber das wollte ich auch schon mal trotzdem, bevor ich es nachher vergesse. Das finde ich halt so geil, weil diese ganze Reihe, also die erste Trilogie, die vierte mal ausgenommen, die spielt ja nur so an zwei Tagen. Also in Filmtime. Und das fühlt sich halt so geil an, weil das halt so ein abgeschlossenes Ding ist. So. Deswegen macht auch halt vieles dann Sinn, was in anderen Filmen unsinnig wäre. Aber das so nahtlos übergeht, ist es halt quasi wirklich nur anderthalb Tage oder zwei Nächte und ein halber Tag, spielt das Ganze ja nur, dieses ganze Konstrukt der Trilogie, und das funktioniert halt dadurch super.
Was ich gut finde, ist, dass dann, also sie geht ja dann zu Reverend Zombie zurück und er erzählt ja dann auch wieder so ein bisschen was aus dem Background von Crowley. Da kann ja unser Inhaltsexperte Pascal gleich nochmal kurz hat die irgendeiner verstanden, diese Geschichte? Also ich fand das irgendwie sehr, da muss ich sagen, also ich habe sie schon verstanden, was da erklärt wird mit diesem Kind und mit dieser Frau und dass er ja quasi eigentlich fremd geht, weil seine Frau da halt beim Sterben liegt und so weiter. Das fand ich ein bisschen too much für eine Background-Story eigentlich schon. Das war wieder irgendwie zu viel, weil es auch nicht besonders spannend erzählt wird.
Ja. Aber
der Punkt, der mir dann gefällt und der das Ganze dann auch für mich logisch macht in seiner Unlogik, ist dann halt, dass das Zombie erklärt, dass Victor Crowley halt so ein Repeater ist sozusagen, der quasi diese Angst und Erlebnisse, die er damals durchstanden hat, immer wieder aufs Neue erlebt, Tag für Tag, und sozusagen aus Trauer über den Verlust seiner Angehörigen sozusagen immer wieder die Leute umbringt. Und das so wird dann halt erklärt, warum das alles immer weg ist dort. Also die Leichen sind ja nicht weg, aber warum Crowley halt immer wieder da ist, obwohl umgebracht wird. Also hier das, was quasi Michael Myers zum Beispiel nicht hat und was Jason nicht hat, so eine Erklärung, wird hier einfach logisch gemacht. Victor Crowley ist sozusagen eigentlich ein wiederkehrender Geist. Und das ist zwar eigentlich natürlich dumm, aber ich finde, damit, mit dieser Erklärung, hat er eigentlich alle unlogischen Sachen für sich schlüssig erklärt wiederum. Also versteht ihr, was ich meine? Also ich finde es an sich ist es natürlich Schwachsinn, aber alles, was so an unlogischen Sachen passiert, wird durch diese Erklärung hier, Victor Crowley ist ein wiederkehrender Geist, einfach so erklärt und man muss sich dann auf so eine Sachen wie Logik nicht mehr konzentrieren, sollte man eh nicht, aber du wolltest was sagen, André.
Nee, sorry, wollte ich jetzt schon ins Wort fallen. Genau, also an sich gebe ich dir recht, ja, er hat halt quasi so, er hat so seinen Respawn-Button so, deswegen, also von der Erklärung her finde ich das auch echt okay, das kann man schon so machen, dass man sagt halt so, ja, diese Trauer und Wut treibt ihn an, das immer wieder durchleben zu müssen, dadurch ist er auch so eben so wütend und will alle töten, finde ich völlig legitim für so einen Horrorfilm, das so zu erklären, absolut okay, da müssen wir nicht über Logik gar nicht reden. Was ich deswegen gerade ins Wort fallen wollte, weil das fand ich wirklich wiederum ein bisschen nervig, und das heißt nervig, aber das war so ein bisschen unstimmig, dass die quasi die Frau von Crowleys Vater, die quasi im Sterben lag, dann ja nochmal quasi so nach dem Motto, sie stirbt und der Vater kann dann mit seiner Affäre endlich zugange sein und dann plötzlich so, ah nee, sorry, bin noch gar nicht tot, erst verfluche ich euch noch.
Ja.
So, dieses Ding so, also quasi, dass die sterbende Frau vom Vater von Crowley quasi die Affäre verflucht. Das fand ich so, wieso kann die plötzlich jemanden verfluchen? Nur weil die da ein Redneck im Sumpf ist oder was, hat die jetzt irgendwie, können die jetzt Leute verfluchen oder was? Also das war halt so, okay, wir reden von Horrorfilmen, wir müssen nicht immer über
Logik reden. Ja, aber es war halt deplatziert, war wirklich in sich unstimmig in dem Moment einfach.
Genau, das wirkte irgendwie dämlich so auch, dass hier nochmal dann so steht so, ha, ich bin gar nicht tot, obwohl ich gerade irgendwie super krassen Krebs habe und eigentlich schon längst im Sterben lag seit Monaten irgendwie. Das war irgendwie alles so, ja komm, übertreib's nicht. Also das war so ein kurzer Moment, wo ich sagte so, aber ansonsten die Erklärung an sich stimme ich dazu, die kann man vollkommen durchgehen lassen.
Also man hätte eigentlich, glaube ich, also ich finde auf diesen ganzen, also nicht auf den Teil, wo Victors Repeat-Fähigkeiten erklärt werden oder Respawn-Fähigkeiten, darauf nicht, aber auf diese ganze Geschichte mit Victors Vater und mit seiner Affäre und der Frau und so, da hätte man
darauf verzichten können. Das war too much.
Diese unangenehme Sexszene dort, die auch so blödsinnig war, so, weiß ich nicht, das hätte man irgendwie, ja, also ich habe mich irgendwie unwohl gefühlt beim Gucken der ganzen, weil das irgendwie dann, es hat auf einmal versucht, ein Drama reinzubringen. So, weil es auch so trostlos und so auch traurig wirkte. Die Geschichte wirkte ja schon traurig, aber die Inszenierung dessen wirkte halt so hölzern. Und gerade in dem Kontext, dass Hatchet ja sonst eigentlich eher lustig ist, hat das irgendwie überhaupt nicht reingepasst. Dass auf einmal so ein, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Schlag in die Magengrube war, aber es war halt schon tonal nicht.
Ja, natürlich, vor allem, natürlich ist das übel. Irgendwie links liegt die sterbende Frau und rechts im Zimmer bangt er wie seine neue. So, das war irgendwie schon so, ja, und genau. Und das Problem ist halt auch an dem Adam Green. Er ist halt auch nur in eine Richtung ein guter Filmemacher. Und da hat er halt gezeigt, dass er so einen Ton nicht richtig treffen kann, weil das war halt super deplatziert. Deswegen, genau. Das hätte man komplett rauslassen können und einfach sagen können, das Haus brennt ab und sein Vater hat ihn aus Versehen getötet und all sowas und deswegen muss er halt dieses schlimme Ereignis hier durchleben, deswegen kommt er immer wieder, fertig. Und diese ganzen Zwischenpart hättest du rausnehmen können, der war irgendwie überflüssig einfach.
Ja, war halt auch irgendwie zäh und langweilig so ein bisschen, also das hat mir nicht so, also da muss ich sagen, also da hat mir diese Kennenlernphase der Charaktere in Teil 1 ein bisschen besser gefallen, weil du hast hier, das dauert wirklich relativ lang, wie
Reverend. Genau, weil ich wollte gerade sagen, also so die Opening oder beziehungsweise der Aufbau vom zweiten ist in der Reihe der längste und auch der zäheste.
Ja, weil es geht ja dann weiter, er lädt ja dann quasi, Zombie legt ja so ein bisschen Blut und sagt so, komm, ich lade jetzt hier diese ganzen Leute ein, die alle auch immer in den Sümpfen jagen gehen oder die Jäger sind, was auch immer, oder bekannt und so weiter, und versucht dann eine Gruppe an Jägern zusammenzustellen, die dann in den Sumpf gehen und Crowley jagen. Und auch dieser Teil ist halt mega langweilig, so ein bisschen, also nicht mega langweilig, aber langatmig schon ein bisschen. Da hast du zwar diese Gastauftritte und wenn du die Leute kennst, die da rumrennen, halt irgendwie Markus Dunstan und so weiter, gut, das ist ein Beispiel, aber Lloyd Kaufman und so weiter, dann sagst du, ah, okay, das ist da drin und so, aber das, was da eigentlich stattfindet, wie diese Gruppe sich zusammenfindet, die auch eigentlich komplett aus unsympathischen Leuten besteht und alle eher so söldnerhaft aufgebaut sind, das dauert halt dann nochmal 10, 15 Minuten und da ist dann schon so ein bisschen, sag ich mal, die Geduld strapaziert gewesen. Wie ging es dir da, Pascal? Fandst du das noch okay oder war das für dich auch schon, wo du sagst, okay, das war jetzt wirklich ein bisschen langatmig dafür, dass ich hier eigentlich einen Fun-Splatter-Film gucke?
Ja, es ging noch. Spannend fand ich es auch nicht. Ich musste sehr lachen, als sich dann scheinbar ein Running Gag etabliert für dieses Franchise, und zwar als dann Perry Shen wieder aufgetaucht ist, als der Bruder von Sean aus dem ersten Teil, der nämlich jetzt hier dann Justin ist, genau. Musste ich schon sehr lachen und fand ich sehr, sehr witzig, weil ich ihn trotz seiner irgendwie blöden Rolle oder eigentlich auch so als Arschrolle aus dem ersten, irgendwie fand ich, hat er gut in den Cast gepasst. Und ich fand es irgendwie dann toll zu wissen, dass ich ihn jetzt wieder quasi sehen kann und er dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich irgendwie nochmal lustig sterben wird. Fand ich super. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich fand es, war schon irgendwie okay. Es ist halt, hat sich sehr, generell, immer wenn es um den Reverend Zombie geht, fand ich das so ein bisschen, war schon sehr cheesy, aber nö, ich fand's, ja, ihr habt recht auf jeden Fall, es ist definitiv der drögste Anfang, aber hat mich jetzt noch nicht genervt, also es ging.
Aber es ist ja dann auch wieder pünktlich zur 45-Minuten-Marke vorbei damit.
Und, genau.
Und ist das Kabinett der Geschmacklosigkeiten geht wieder los, weil die Leute dann irgendwann im Sumpf ankommen und Victor Crowley wieder loslegen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt wirklich noch alle charmanten Höhepunkte zusammenkriegen, aber für mich definitiv das Highlight, gleichzeitig auch die geschmackloseste Szene.
Ich glaube, da haben wir
sind uns alle einig, glaube ich, diese Doggy-Style-Sex-Szene zwischen dem einen Pärchen dort, die auch schon so auch wieder so unangenehm lang inszeniert ist, auch noch mit diesem Ich liebe dich, oder was meinte sie da irgendwie, die haben es auch diskutiert dann kurz. Also
sie wollte aus ihm so ein Ich liebe dich rausquetschen und er hat das dann immer so, ich liebe dich.
Ja. Das war so ein bisschen wie bei Army of Darkness mit Klaatu Viratanektu, es war so, ich liebe dich.
Ja. Und es zieht sich auch schon wieder unangenehm in die Länge, diese Sexszene, und dann taucht plötzlich Victor Crowley auf und hackt dem Typen den Kopf ab, aber die Leiche, also beziehungsweise der Torso von ihm zuckt halt noch weiter und, um es mal so zu formulieren, besorgt ist der Frau immer noch weiter, und das ist halt irgendwie so, da weiß ich nicht, wie ich mich als Zuschauer fühlen sollte. Eigentlich fand ich es mega witzig, aber ich fand es halt auch mega geschmacklos dabei.
Das ist halt auch so eine Szene, ich glaube allein allein wegen der könnte der Film damals die Freigabe nicht bekommen haben,
ja, dachte
weil
ich auch, ja.
Weil sexualisierte Gewalt ist immer ein ganz schwieriges Thema bei der FSK, wobei es natürlich trotzdem wieder so derbe drüber ist, dass man trotzdem lachen muss irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich fand den Aufbau der Szene halt eh geil. Also das ist ja AJ Bone, der da zugange ist, und mit der Blonden, und die, da kam ja dann bei diesem Treffen bei Reverend Zombie kam ja schon raus, dass die sich kannten, mal eine Affäre hatten, pipapo, so, und natürlich war ja klar, dass die dann jetzt beim Wald loslegen müssen, ja, wir hatten den Aufbau halt mit dem Gelaber, und dann siehst du halt Crowley schon hinten schon kommen, und dann zack, und ja, ist schon eine geile Szene, natürlich sehr, sehr drüber, und auch ein bisschen durchaus pervers, aber sind wir uns einig, also wenn man den Rest des Franchises betrachtet, ist es auch kein größerer Aufreger wert.
Nee.
Aber kreativ.
Wie sieht's aus mit der wohl größten Kettensäge der Welt? Hat euch die gefallen? Also das fand ich schon, muss ich sagen, das ist auch das, was mir nachher so ein bisschen in Victor Crowley, also im vierten Teil, gefehlt hat, so diese kreativen Momente, weil eigentlich der Film heißt zwar Hatchet hier, aber de facto schlägt Crowley in den ersten drei Teilen, glaube ich, ein oder zweimal überhaupt nur mit der Axt zu, und im vierten Teil dann dauerhaft mehr oder weniger.
Der Film heißt ja auch Hatchet, weil er die Axt ins Gesicht bekommen hat.
Ja, richtig.
Als Kind.
Danke. Wolltest du mich jetzt gerade so belehren?
Ich wollte dich Horror-splainen.
Ja. Du bist nämlich Mr. hier Splaletti auf dem Boot, der Reiseführer.
Splaletti? Ja. Jim, ich bin Jim.
Jim.
Jeff, mein Name ist Jeff.
Die größte Kettensäge der Welt, wie beide gleichzeitig durch ihre Hoden aufgebohrt werden und hochgehoben werden und dann in der Mitte zerteilt werden, das war, ja, da merkt man schon, also es ist schon halt noch ein gewaltiger Unterschied, wenn wir diese Szene und diese Sexszene davor sehen, das ist schon nochmal ein krasser Unterschied zum ersten Teil. Aber gelungen, wirklich, weil auch die Effekte auch hier, auch im zweiten Teil wieder stimmen, auch wenn, man muss dazu sagen, also ich glaube, der zweite Teil hat dann auch so einen leichten, ich weiß nicht, war der erste noch auf Film gedreht? Der erste hat noch eine andere Optik. Der wirkt hier jetzt natürlich schon nach Digital-Videolook, der zweite und vor allem der dritte, bei dem ganz deutlich.
Ja, man sieht den Unterschied deutlich, das stimmt leider. Der erste, finde ich, wirkt auf jeden Fall wertiger leider als die anderen beiden, obwohl sie an sich vom rein vom Filmischen her nicht viel drunter liegen, aber da sieht man halt, was die Wahl des Shoot-Equipments ausmachen kann, finde ich.
Ja, der erste wäre halt noch durchaus ein Film gewesen, der so einfach im Kino laufen kann, ist er ja auch teilweise. Und der zweite sieht halt einfach nach DTV aus, es ist halt so.
Das ist halt der Witz, obwohl er auch von Adam Green ist und von derselben Producer-Firma, aber er wirkt einfach billiger, es ist vielleicht aber so, ja.
Er hat halt auch weniger gekostet tatsächlich, also er hatte tatsächlich von Teil zu Teil immer weniger Geld zur Verfügung, weil einfach das hat er auch gesagt in dem Interview, was ich gelesen habe gestern noch, einfach so gesagt hat, es ist bei unserem Genre, beim Horrorfilm halt wirklich entscheidend, wenn einer im Internet den Film hochlädt auf YouTube und da den Leute gucken, anstatt den zu kaufen oder aufs Festival zu gehen. Und irgendwann, die Leute investieren halt nur noch in die großen Blockbuster und die Indie-Filme kriegen halt immer weniger ab. Und da hat er gesagt, deswegen hat er auch darunter gelitten. Deswegen hat er auch nach dem dritten Teil gesagt, nee, jetzt erstmal nicht mehr. Aber da kommen wir auch später noch zu. Aber es ist halt schon, man sieht halt, wie du es gesagt hast, das Equipment. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil dieser DTV-Look ist halt immer schon so gleich der Stimmungskiller. Also du merkst dann schon gleich, okay, das hier ist nicht mehr on location gedreht, das ist eine Kulisse, was man auf Film nicht immer sofort sieht, weil das einfach ein bisschen wertiger, wie André schon sagt, wirkt. Aber naja, dafür haben wir halt die große Kettensäge und die macht schon viel aus. Oder die Schiffsschraube, die war auch gut von diesem Motorboot, wo sie den einen Typen, die ja wollten doch dann irgendwie noch Krokodile jagen gehen und Crowley zerfetzt doch dann den Kopf von dem einen an diesem Schiffsschraube von dem Motorboot. Ja.
Muss ich ein bisschen an das Piranha 3D Remake denken, wo dem einen auch der Sculpt da zip. Ich hatte ja vorhin schon auch, was wir erst besprochen haben, die Tools werden ja immer erweitert sein Toolset aus, so Tooltime Crowley. Und mochte ich. Also das würde er quasi durchgehend mit einer Axt durch die Gegend rennen, wäre es vielleicht irgendwann ein bisschen drüber geworden. Deswegen finde ich das ganz okay. Klar, diese Kettensäge ist maßlos übertrieben und völlig hanebüchen, aber auch hier sieht man eben wieder diesen typischen Comic-Relief-Übertreibungsstil. Und das ist völlig okay. Das kauft man der Reihe mittlerweile halt dann ab. Und das hat man beim ersten ja auch schon teilweise nicht ganz übertrieben, aber man weiß ja, dass das hier alles eben nicht so realistisch ist und alles sehr übertrieben. Von daher finde ich das total in Ordnung und echt, rechne ich ihm eher kreativ an, als jetzt irgendwie mit der Realismuskeule irgendwie zu kommen.
Die Comics sind übrigens gar nicht schlecht. Ich glaube, die ersten drei Hefte gibt's, die habe ich auch hier. Die sind tatsächlich auch genauso brutal wie die Filme. Also es macht durchaus Spaß. Wer so ein bisschen auf so Hardcore-Horror-Comic steht, kann ich auch nur empfehlen.
Nie gelesen, aber
steht noch im Plan. Und Comics magst, dann gefällt dir das auch. Das ist genauso platt und niveaulos, aber gleichzeitig auch genauso brutal und kreativ wie die Filme.
Erzählt das einfach die Film-Story nach oder ist es eigen?
Nee, ist ein eigener.
Okay.
Aber letztendlich wiederholt er auch nur das, was die Filme schon erzählt haben, mit anderen Figuren so ein bisschen. Okay. Das Schleifgerät ist auch wieder mit dabei. Diesmal muss Justin dran glauben, also der Bruder vom Reiseführer aus dem ersten Teil, der quasi bis aufs Gehirn runtergehobelt wird. Auch sehr brutal, die Szene, wie ich finde. Und dann kommt es auch schon wieder zum Showdown, der jetzt hier ein bisschen anders abläuft. Also der ist tatsächlich vielleicht ein bisschen ausgefeilter als der Showdown vom ersten Teil. Wolltest du was sagen, Pascal?
Weil ich wollte auch fragen, der Film hat ja auch noch diesen, Twist wäre irgendwie eine Beleidigung, aber es gibt ja noch diese Handlungsidee, dass ja am Anfang der Reverend Zombie noch Mary Best darum bittet, ganz aus dem Nichts irgendwie noch einfach jemanden Verwandtes mitzubringen, was auch so überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und was dann ja am Ende durch Zufall mehr oder weniger tatsächlich gelingt, in Anführungszeichen. Aber so, also den Onkel Bob von Tom Holland gespielt, der sie dann ja noch begleitet, weil nämlich eigentlich der Reverend Zombie diesen unfassbaren Masterplan hatte, dass er nämlich der Meinung ist, wenn der Victor jetzt halt quasi die letzten lebenden Verwandten seines Mörders, von Marybeths Vaters tötet, dass er dann ein für alle Mal halt verschwinden wird und dann gibt's diese, keine Ahnung, wie ihr die fandet, aber ich fand das so ein bisschen, ja, okay.
Ja,
das,
diese Geiselnahme da, ne?
Und dann halt auch, wo dann der Reverend denkt so, tja, und jetzt, wird das alles klappen? Und dann sagt sie, nein, das war nicht mein Onkel, das war nur der beste Freund von meinem Vater, mein Onkel ist schon lange tot.
Das aber es war eine Geschichte. Ja. Ich hatte damals auch eine Freundin von meiner Mutter, die habe ich auch immer Tante irgendwas genannt.
Ja, das kann, das will ich nicht in Frage stellen. Ja? Das will ich nicht in Frage stellen, aber ich fand es ein bisschen, naja.
Ja, es war generell, aber ich fand es ganz cool. Man hatte da kurz die Ahnung, okay, vielleicht könnte das jetzt ein netter Zweikampf werden zwischen Tony Todd und Ken Hodder, also zwischen Reverend Zombie und Victor Crowley, weil da muss man sagen, also Tony Todd ist auch eine ganz schöne Erscheinung von Mann, muss ich sagen, also ist auch ein ganz schöner Hühne. Und dann hatte man gedacht, so okay, vielleicht kloppen die sich jetzt ein bisschen, aber auch der hatte keine Chance gegen Crowley. Und ich fand es auch, davor war noch ein Kill, dieser Typ, der eine mit der Glatze, wo er ihn so am Tisch so
den kennt man übrigens auch, ich weiß gar nicht, ob wir den Film benannt haben.
Das war auch mit Mears, ne? Der kommt erst im dritten Teil, ne? Oder war der im zweiten hier?
Ich muss gerade noch mal überlegen, wie der hieß. Mach mal weiter.
Derek Mears ist im dritten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er im zweiten heißt. Oder war das der Leatherface-Typ, der Mikhailov? Nee. Muss ich auch gerade.
Ey, Film. Doch, ich glaube, das war der.
Ja, ne?
Ich glaube, das war
Michael ist auch so ein Hühne. Ja.
Ja, doch, ich glaube, das ist sogar Michailov. Ja, wie er in diesem Geräteschuppen dann da seine Kopfhälfte über den Tisch kickt.
Oh, das war auch übel, ey, muss ich sagen. Aber auch brillant gemacht, effekttechnisch, muss man schon sagen.
Ja.
Und am Ende kommt es dann zum Zweikampf, zum eigentlichen Zweikampf zwischen Mary Beth und Crowley. Und und das ist dann klassisch Daniel Harris, jetzt haben sie fast gar nicht, ja, eigentlich spielt sie auch gar nicht mehr so eine große Rolle, ne? Das eigentlich fällt mir gerade ein, so, wenn man so sieht, dass Mary Beth eigentlich von Film zu Film immer weniger Screentime kriegt und immer weniger eine Rolle spielt, weil.
Ja, sie ist halt nur der, so, sie ist ein bisschen einfach der Grund, ne? Sie ist der Anlass, so. Sie stößt das zwar an, aber im Endeffekt macht die Jägertruppe ja so ihr Ding, beziehungsweise angeleitet von Reverend Zombie irgendwie als Auftraggeber, so. Wir jagen jetzt den Killer und bergen diese Leichen. Beziehungsweise dann natürlich mit seinem Backup-Plan, so. Ja, also sie läuft eher so ein bisschen mit, ne? Sie ist jetzt nicht so der Mittelpunkt.
Aber darf sie Crowley am Ende noch die Rübe wegballern und hat dann ein bisschen Genugtuung. Weil das fand ich schön, da war Danielle so ein bisschen im Rage-Modus auch. Man darf ja auch nicht vergessen, es wirkt dann auch immer ein bisschen obskurs, weil Danielle Harris ist jetzt, ich will jetzt nicht lügen, ich will jetzt auch nicht nochmal bei Wikipedia nachschlagen, aber rein schon von der Optik her würde ich sagen, ist so vielleicht 1,50 Meter groß, wenn es hochkommt. Und das wirkt dann immer schon manchmal ein bisschen putzig, wenn sie da gegen Victor Crowley kämpft. Ein bisschen, ja, krude, würde ich schon fast sagen, aber ich mag das, wie sie denn am Ende so im Rage-Mode und ihn wirklich platt machen will. Das hat mir gefallen, ja. Aber ich mag sie auch, wir mögen sie ja alle. Also,
obwohl ja, ich
auch der, hier nicht die beste Schauspielerin ist, aber.
Nee, ist sie auch nicht, aber sie ist einfach, wie du gesagt hast, sie ist einfach sympathisch halt. Gerade eben für Genre-Fans, weil man sie einfach so vielen Filmen auch kennt, natürlich auch Halloween und so weiter, und wie man so gesehen hat, wie sie gewachsen ist in diesem Genre. Nee, ich fand den Stand-Up auch total sympathisch irgendwie. Vor allem, weil er auch wieder so einen typischen Horror-Trope entgegenwirkt. Also sie streckt ihn quasi nieder. Und dann siehst du halt noch klassisch, wie der Killer sich nochmal bewegt, so. Also siehst du, dass Crowley nochmal zuckt. Und was macht sie? Holt sich die fette Schrotflinte, geht nochmal hin, knallt ihm halt so voll in den Kopf. Also dieses typische Ding, wo man sich bei jedem anderen Horrorfilm denkt, oh, jetzt schießt mir da nochmal in den Kopf und sie machen es nicht. Und hier machen sie es halt einfach genau das. Dann merkst du halt wieder so, das ist genau das Ding, dass Adam Green genau weiß, wie eben Horror funktioniert und wie dieses Genre funktioniert. Und er macht dann genau das, was die Leute eigentlich wissen, dass es nicht passiert. Genau das macht er dann eben trotzdem. Das finde ich halt super sympathisch.
Wie fandet ihr denn generell, wir sind jetzt auf die einzelnen Charaktere nicht so genau eingegangen, aber wie fandet ihr jetzt die Figurenkonstellation und generell die Entscheidung, das so ein bisschen so Hunting-Group-mäßig aufzuziehen? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand jetzt die Figuren nicht mehr so sympathisch wie im ersten Teil und auch nicht so wirkungsvoll, aber die Idee an sich, da einfach so eine Jagdtruppe loszuschicken, fand ich eigentlich doch ganz gut. Zumindest ein bisschen abwechslungsreich, auch wenn es letztendlich trotzdem wieder darauf hinläuft, dass letztendlich alle wieder umgebracht werden nach dem üblichen Prinzip. Aber ich fand's okay eigentlich.
Oh, es ist halt auch einfach sehr naheliegend irgendwie. Also im ersten Film hast du halt die Gruppe von, ja, sag ich mal so Sightseeing-People, die halt einfach ihn so da quasi reingerät. Beim zweiten Mal ist er dann da, da wird er dann gejagt. Und
im dritten kommt die Staatsmacht dazu.
Genau, so. Ich find, und der vierte, dem ist da nichts mehr eingefallen. Na egal, da kommen wir später zu. Aber nee, ich finde das naheliegend und ich finde es eigentlich ein cooles Setting. Ich mag immer dieses Gruppe verteilt in kleinere Untergrüppchen dann da irgendwo in den Sümpfen unterwegs, jagt Victor Crowley und du hast immer dann verschiedene Punkte, wo du halt irgendwas zeigen kannst. Das mag ich ganz gern.
Ja, die Charaktere möchte ich mal dem Film ankreiden, oder das heißt nicht mal ankreiden, nein, ich unterstelle es einfach mal Adam Green, dass ihm die Charaktere selber hier nicht so wichtig waren. Es ging hier beim zweiten Teil, ging es jetzt einfach nur darum, dem Fans mehr zu bieten. Die Fans haben geschrien und sie haben es bekommen und es ging einfach darum, mehr Cast dran zu holen, der im Endeffekt dazu dient, mehr Splatter zu erzeugen. Also diese Figuren waren hier egaler als im ersten Teil, ganz klar, und dienten halt hier wirklich dazu, einfach den Bodycount hochzutreiben, meiner Meinung nach. Also du hast wirklich nur so die Hauptcharaktere, die du schon kennst, oder jetzt zumindest mit Daniel Harris dann kennenlernst, aber den Charakter an sich gab's ja auch. Dann hast du eben Tony Todd auch schon wiederkehrend und du hast halt quasi Perry Shen in einer anderen Rolle, aber im Endeffekt trotzdem ja die gleiche, mehr oder weniger. Das ist so der Grundsteincast, der auch weiter durchgezogen wird, mehr oder weniger. Ist auch so Tony, der stirbt ja dann hier. Aber und der Rest ist dafür da, um geschlachtet zu werden. So, das ist alles Schlachtvieh und dafür ist der Cast auch so groß ausgefallen, um einfach mehr Splatter zu bieten und den Leuten das zu bieten, was sie sehen wollen. Das ist so, glaube ich, möchte ich ihm unterstellen. Das ist die Prämisse des großen Casts hier.
Ja, letztendlich muss man auch sagen, also der Film macht ja auch wieder mehr, also der macht wieder viel aus seinen wenigen Mitteln und das muss man auch hoch anrechnen. Ich finde, der macht auch, hat auch wieder eine Menge Spaß gemacht, der zweite Teil. Auch wenn er sich, oder auch gerade für mich aus meiner Sicht, weil er sich etwas ernster nimmt als der Vorgänger. Also das sagt Green auch selbst, dass er von Teil zu Teil das ein bisschen düsterer haben wollte. Wie gesagt, Figurenkonstellation haben wir gesagt, das ist mehr Mittel zum Zweck, hat André ganz gut ausgeführt. Ganz gut.
War okay, gerne wieder.
Ja. 4 von 5 Sternen. was halt hier leider so ein bisschen zu bemängeln ist, ist halt dieser Spannungsaufbau. Also wirklich so, wenn du im ersten Teil diese 45 Minuten, diese ersten noch so, weil die Figuren halt sympathischer waren, hast du ein bisschen eher mit denen die Zeit verbringen wollen, auch wenn da nicht viel passiert ist, als jetzt hier, wo die Figuren, sag ich mal, bis auf Mary Beth, die eigentlich relativ wurscht waren, da hat er ein bisschen Potenzial verschenkt letztendlich. Also für mich wäre es da schon sinnvoll gewesen, die Charaktere einem irgendwie näher zu bringen, dass sie einem nicht völlig egal sind. Aber letztendlich war das halt nicht die Absicht von Adam Green. Adam Green wollte das einfach noch brutaler, noch mehr over the top machen. Und das ist ihm ja auch gelungen. Finde den Film sehenswert. Ist alles in seinem Element, so wie wir das mögen, so wie ich das mag. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man dem Film letztendlich da ankreiden soll für die erste Filmhälfte. Die ist ja auch, weiß Gott, nicht schlecht, nur sie ist halt wirklich auch mangels Budget halt ein bisschen dröge inszeniert. Also es ist halt, wenn Reverend Zombie dir halt 10 Minuten lang erklärt, wer was da in der Vergangenheit und wann wo gemacht hat, anstatt dass man das irgendwie vielleicht ja filmischer besser lösen kann, weiß ich nicht, ist dann auch eine Budgetfrage. Vielleicht am Ende auch ein bisschen eine Talentfrage von den Beteiligten. Aber allein für die letzte halbe Stunde, für dieses Splatterfest wieder mit den geilen, brutalen Kills und diesen handgemachten Effekten hat sich das schon gelohnt. Deswegen gebe ich dem zweiten Teil 3 Sterne. Ich übergebe jetzt gleich an André, damit Pascal...
jetzt konnte Pascal sein Running Gag nicht sprechen. Super.
Toll.
Müssen wir neu aufnehmen.
Ja.
Gehe ich soweit mit. Also starker Auftakt am Anfang mit dem nahtlosen Übergang, finde ich super. Mit der Hütte und so weiter, dass Crowley auch direkt seinen Auftritt hat, alles cool. Dann kommt halt wirklich diese lange, aufgezogene, aufgeblasene Einführung mit dem Onkel, mit Bob, dann mit der Erklärung, wo man halt gerne, wie haben wir ja schon gesagt, die Nummer mit der Frau gerne hätte rauslassen können, so, dass man einfach diese Vorgeschichte noch prägnanter zusammenfasst, so, dass sie quasi mehr Unterfutter bekommen hat, sogar finde ich überhaupt nicht schlimm, das finde ich sogar eigentlich gut, dass man auch sagt, hey, es war nicht nur der Vater, dass man auch sagt, wer da quasi dabei war, damals, als das Haus angezündet wurde, dass es halt noch mehr aus Mary Beth Familie waren, also dass sie da quasi den Grund, dass sie überhaupt da ist, dass der noch weiter verstärkt wird, so warum sich alles um sie dreht, alles gut, alles geschenkt, dann halt wie gesagt diese ganze Zeremonie da bei Reverend Zombie in der Hütte, mit den Jägervorstellungen, wie gesagt, viel zu lang für mich, weil die du stellst so viele Leute vor, klar, aufgrund des Casts dann wird für Fans wieder witzig, aber filmisch gesehen überflüssig und zu lang. Das hätte man auch gerne einkürzen können. Ich meine, im Endeffekt wäre der Film wahrscheinlich dadurch einfach zu kurz geworden oder man hätte noch mehr splattern müssen. Aber ja.
Also, du brauchst halt auch eine gewisse Länge, um es verkaufen zu können.
Genau, also.
Auch deswegen hat er gesagt, lieber ein paar schlechte Gags reinbringen, wo die Leute sich dann ein bisschen unterhalten fühlen, als wenn es jetzt nur Füllszenen sind, um ihn auf eine akkurate Länge zu bringen.
Wie gesagt, und das Problem ist halt dafür hat der zweite dann eben nicht genug Gags. Das hat im ersten einfach besser funktioniert für mich, weil das eben natürlich auch durch die Charaktere der Schlagabtausch besser möglich war. Und hier ist dir einfach jeder so irgendwie egal, dass das dann auch die Gags irgendwie nicht so funktionieren für mich. Aber gut, nach, wie gesagt, dem Timer auf 45 Minuten gestellt, kann man sich dann auf jeden Fall auch wieder auf ordentliches Splatter freuen. Noch mehr over the top, noch mehr crude Ideen, noch mehr Tools, noch mehr Gekröse, alles cool, macht wieder richtig Spaß, dass Crowley da alles durchflügt, der Bodycount ist immens hoch, bis es dann eben zu diesem, in Anführungszeichen Twist kommt, wo dann der Reverend seine wahren Beweggründe erörtert, dass er alle aus Mary Beth Familienclan töten will, weil er glaubt, dass das Crowley aufhalten kann, Ja, war ziemlich herbeigeführt und wirkte halt ein bisschen aufgesetzt, aber letztendlich tut's auch nicht weh, denn das Ganze zieht sich dann auch nicht mehr am Ende. Das Ganze ist in 5 Minuten abgehandelt, dann kommt der Showdown mit Daniel Harris und Crowley und dann ist das ganze Ding auch schon wieder herum mit einem Kopfschuss und ebenfalls abruptem Ende, wie der erste, endet's wieder zum Blackscreen hin und dann setzt wieder Metal-Mucke ein. Auch ein Running-Element. Und ja, deswegen, der zweite funktioniert genauso gut eigentlich wie der erste, hat nur den drückeren Aufbau, von daher auch von mir 3 von 5 und ja, führt es eigentlich genauso weiter, nur alles noch ein bisschen überspitzter als im ersten.
Mhm. Ja, ich finde, ja, theoretisch habe ich wieder, kann ich nicht so viel hinzufügen, es macht aber nichts, denn ihr erklärt das so wunderschön und definitiv finde ich auch, dass halt die erste Hälfte ist so ein bisschen meh, dieser Flashback ist auch wirklich too much, definitiv, fand ich, ja, und weiß ich, ich glaube, Humor hat sich bei mir so etwa auf der gleichen, also ich finde den ähnlich, die paar Gags, die bei mir ziehen, die kommen so auf ähnliche Anzahl wie beim ersten Teil. Und fand aber dafür halt die Kills hier tatsächlich nochmal, natürlich noch wesentlich mehr over the top, aber haben mir noch besser gefallen. Und deswegen bin ich da im Endeffekt jetzt bei mir auch wieder bei 3,5 von 5 Sternen, weil ich den dann insgesamt doch noch auch als ziemlich guten oder ja, gelungenen Slasher empfinde und ja, finde den Film gar nicht so viel schlechter als den ersten. Auch wenn natürlich halt die paar Kritikpunkte durchaus gerechtfertigt sind, aber nimmt sich bei mir nicht so viel insgesamt.
2013, 3 Jahre später, kam dann der dritte Hatchet-Film. Auch hier hat Adam Green das Drehbuch geschrieben, allerdings nicht Regie geführt. Regie geführt hat B.G. McDonald. Das ist der, ja, letztendlich, ich will nicht sagen persönliche, aber der Haus- und Hof-Camera-Operator von Adam Green, der halt auch bei den Vorgängern diese Funktion ausgeführt hat. Pascal, Hatchet 3 schließt nahtlos an Vorgänger an. Worum geht's in der Folge?
Überzeugt davon, Victor Crowley ein für alle Mal getötet zu haben, verlässt Mary Beth den Sumpf und stellt sich der Polizei. Blutüberströmt und mit Crowleys Skalp in der Hand wird sie sofort von Sheriff Fowler unter Arrest genommen. Fowlers Ex-Frau Amanda erfährt vom Massaker im Sumpf und sucht das Gespräch mit Mary Beth. Amanda erklärt, dass Victor Crowley nicht so einfach zu töten ist und erklärt Mary Beth ihren gewagten Plan, mit welchem sie dem Hackeball schwingende Monster ein für alle Mal das Handwerk legen könnten.
Ja, ja, wo fängt man am besten an bei dem Film? Mhm. Ja, wir können es ja, storytechnisch letztendlich direkt machen. Also wir haben hier auch wieder Daniel Harris als Mary Beth mit an Bord. Auch ansonsten, ich wollte gerade sagen, Perry Shen ist natürlich wieder mit dabei. In ja. Welcher Rolle stellen wir denn auch, obwohl das können wir jetzt schon sagen, er spielt halt eben nicht mehr, also er ist jetzt nicht der dritte Zwillingsbruder von Sean und Justin, sondern er spielt hier tatsächlich einfach ein Paramedic, also Andrew, einfach der jetzt nicht in Zusammenhang steht mit Sean und Justin, aber sie machen dann halt auch schon irgendwo zwischendurch fällt, glaube ich, auch ein Gag, wo sie sagen, ey, guck mal, die Leiche sieht so aus wie du, glaube ich. Also es ist schon auch noch ein paar Gags obendrauf, kann man natürlich auch geschmacklos finden, wenn man will. Aber auch hier, André, sind wieder ein paar Horror-Ikonen. Na, Ikonen vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, wenn wir jetzt so Teil 1 und 2
nee, wollte ich gerade sagen, Ikonen würde ich hier nicht mehr sagen, aber ja. Aber
ich sag mal, Gesichter, die Fans kennen, wenn ich jetzt so an Zach Galligan denke, aus Gremlins zum Beispiel und Caroline Williams aus Texas Chainsaw 2. Sid Haig spielt auch mit, glaube ich, ne?
Ja. Ja. Der spielt diesen komischen Voodoo-Typ da, mit den sie besuchen fahren.
Ah ja, genau.
Ja. Ansonsten noch dabei, wen haben wir denn noch? Sean Whalen ist dabei, Halloween 2 im Rob Zombie Remake mitgespielt, in Lay to Rest mitgespielt, den kann man auf jeden Fall kennen. Dann haben wir noch,
Die Frau von Adam Green darf diesmal richtig mitspielen. Sie spielt nämlich hier eine von diesen Spot-Mitgliedern. Diesmal muss sie nicht den Young Victor Crowley spielen.
Genau, die hat eine richtige Rolle, die Vanderbilt, genau. Wen haben wir denn noch? Jason Trost spielt mit, Scream 2 zum Beispiel, kennt man, oder kann man vom Gesicht her zumindest zuordnen. Dann haben wir noch hier die, wie heißt die, Goldner? Wie heißt die? Diane, glaube ich?
Diana Ayala Goldner.
Genau, aus dem Halloween 2 Remake zum Beispiel oder aus den Feast. Ja, genau. Nee, Goldeneye kennt man auch aus Fear and Feast Teilen oder auch aus der The Collector, die auch mitgespielt. Also ja, keine Stars, aber Genre-Fans, Guckenprobe kennt man so zumindest. sind so vom Gesicht kann man da einen oder anderen sicher wiedererkennen, ja.
Ja, also wir haben es Pascal schon gesagt, wir haben es schon ein bisschen gesagt, also generell, die Hedgehog 3 schließt auch wieder nahtlos an. Wir haben dann noch so ein bisschen, Pascal hat es eben schon gesagt, Barry Refton sucht natürlich den Weg zur Polizei, aber bevor wir dahin kommen, besteht die Opening-Sequenz letztendlich aus so einer Extended-Version aus dem Kampf Mary Beth gegen Crowley aus dem zweiten Teil. Mary Beth glaubt hier, dass sie Crowley platt gemacht hat, aber im bester Michael Myers Gedächtnismanier steht der natürlich nach 2 Minuten wieder auf und der völlig dämonierte Crowley greift Mary Beth natürlich wieder direkt an und die steckt einfach mal ihren kompletten Arm in Crowleys Kopf der fliegt dann, ich glaube, ja, ist in diese Kettensäge, ne? In diese große Kettensäge ist er dann nämlich, glaube ich, reingeflogen.
Genau.
Wenn ich mich nicht ganz irre. Und dann kommen leider dann auch, da merkt man dann schon, okay, Production Value ist wieder ein bisschen runtergegangen. Da kommen dann auch, ich glaube, es waren keine, waren CGI-Effekte oder waren sie einfach teilweise schon nicht mehr so gut, dass es fast aussah wie CGI-Effekte?
Nee, CGI habe ich zumindest nicht erkannt, aber es sah einfach insgesamt nochmal eine Stufe Home-Video-mäßiger aus, so mit, es war nicht mehr das ganze Niveau, es sah eher aus eben, wie eben Styropor-Puppen angemalt und ja, teilweise eben nicht mehr ganz so schick.
Aber insgesamt fand ich trotzdem dieses Opening eigentlich noch ganz cool, weil der Kampf war zwischen den beiden war ja eh cool am Ende von Teil 2 und den wieder aufzugreifen, war einfach nur sinnvoll. Und dann, ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, was ihr dazu sagt zu dem Teil. Also es ist ja dann so, Pascal hat es gesagt, Nybeth geht dann straight ins nächste Polizeirevier mit ihrem, ich sag mal, organischen Beweis, alias den Skype von Crowley und sie wird dann erstmal festgenommen und so Rambo-mäßig wie in First Blood abgeduscht dort. Und dann ist das übliche Geplänkel, keiner glaubt ihr, was sie erzählt, die Geschichte. Du hast Zach Galligan als Officer dort, der da total am Overacten ist. Und wie stellt sich dann aber doch aus, dass Mary Beth vielleicht doch nicht so Unrecht hat mit den Geschichten, die sie da erzählt, mit Crowley und den Sümpfen. Da gibt's dann die Reporterin, die gleichzeitig die Ex-Frau ist von Zach Galligan. Und die will dann so ein bisschen zusammen mit Mary Beth recherchieren. So dieser ganze Teil im Gefängnis und generell, dass jetzt sich, da kommen wir ja gleich noch genau zu, aber schon mal vorab gefragt, dass sich diese Handlung so ein bisschen aufsplittet. Das haben wir ja in den anderen Teilen gar nicht gehabt, dass es mehr oder weniger mehrere Handlungsorte gibt, die parallel ablaufen zu, also Handlungsstränge. Wie fandet ihr das? Hätte es euch besser gefallen, wenn jetzt Mary Beth wieder mit in den Sumpf gegangen wäre von vornherein? Oder fandet ihr das gut, dass einfach mal so 2 Handlungsstränge gleichzeitig ablaufen zur Abwechslung?
Pascal, also, du?
Ich fand's zumindest mal, sagen wir mal, erfrischend. Ich fand's schade, dass Mary Beth halt mehr oder weniger den Großteil des Films einfach nur auf einer Rückbank sitzt, beziehungsweise davor noch in einer Gefängniszelle. Das, finde ich, ist jetzt nicht so ganz der Figur würdig und entsprechend egal sind mir dann halt auch, dadurch, dass sie ja trotzdem noch da ist, sind mir die Figuren, die dann als erstes quasi in den Sumpf gehen, verhältnismäßig lax, so. Auch mit dem Sheriff kann ich mich nicht unbedingt anfreunden, der ist halt auch eher, finde ich, ja, wird sich nicht viel Mühe gegeben, den irgendwie sympathisch dastehen zu lassen und dann wiederum hat der aber noch andere Kollegen beziehungsweise ihm übergeordnete Figuren, die dann noch ätzender sind. Ja, es gibt so 1, 2, die ich ganz witzig finde in der Gruppe. Natürlich ist halt dann wieder der Andrew Young jetzt von Perry Shen gespielt, da, den man dann, man, es fühlt sich an, als ob man die Figur halt kennt, auch wenn es immer wieder eine neue Figur ist. Ja, also ist so zwiegespalten. Ich find's einerseits nicht schlecht, dass sie das so aufteilen, andererseits fehlt mir halt dadurch so die Action mit Mary Beth und ich muss auch sagen, insgesamt der Handlungsstrang um Mary Beth und die Ex-Frau vom Sheriff, die der hat einen Höhepunkt, finde ich, aber der ist insgesamt auch ein bisschen, naja, geht so. Ist halt mehr so ein, hat überzeugt mich mehr durch seine lustigen Momente.
Was war der Höhepunkt für dich
da? Ich fand tatsächlich dann diesen, als sie die Asche rausgeholt haben von dem, ich glaube, vom Thomas Crowley, dieses Gebattle zwischen dem schwarzen Polizisten und diesem rassistischen Redneck, das war halt natürlich was ganz schön unter der Gürtellinie, aber andererseits halt auch trotzdem, ich so dieser lustige Schwarzhumor, den ich ganz gerne mag.
Stimmt. Die, du hast auch schon gesagt, diese die ersten Opfer oder potenziellen Opfer, die da sind, die dann logischerweise da sind, weil Mary Beth hat da natürlich für Aufruhr gesorgt und da sind jetzt ganz viele wie viel gerade echt das deutsche Wort für Paramedic?
Rettungssanitäter
und Polizisten und sowas sind alles schon potenzielle Opfer. Das ist auch wieder so ein leichtes, du weißt schon, okay, die sind jetzt nur da, um gleich zu sterben oder irgendwann im Verlauf der Geschichte zu sterben. Und Victor taucht ja auch diesmal relativ früh, glaube ich, wieder auf. Ne? Also diesmal müssen wir nicht 45 Minuten warten, bis er wieder zusteht, glaube ich. Das kam hier ein bisschen schneller, ne? Wenn ich mich
irre. Ja, das ist ja quasi, also sie finden ja seine Leiche. Das fand ich übrigens, das war ein bisschen, das war so ein leichter Anschluss, nicht Fehler, aber irgendwie so ein Anschluss Break für mich. Sie finden ja seine Leiche und dann bringt quasi der Andrew, der Perry Chen. Nee, gar nicht wahr, das war ein anderer Kollege. Der auf jeden Fall ist ein Rettungssanitäter, der bringt ihn quasi dann aufs Boot zusammen mit Perry Chen.
Augenklappe? Gab's da noch einen mit einer Augenklappe? Oder verwechsel ich das
gerade? Nee, es war auch ein anderer. Also es gab einen mit Augenklappe, aber es war auch ein anderer. Also,
okay.
Nee, jedenfalls, die bringen die Leiche.
Mit den Geheimratsecken, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Jedenfalls bringen die Leiche ins Boot, Perry Chen haut ab und jedenfalls soll der Typ, der Pathologe da, soll halt ja die Leiche dann untersuchen. Und das Ding ist halt, sie tragen die halt bei helllichtem Licht rein. Dann ist Szenenwechsel, plötzlich ist es dunkel, weil dann ja quasi, sie müssen ja quasi diesen Tag warten, bis Victor Crowley wieder auferstehen kann. Weil dieser Reset-Button funktioniert ja nur nach einem Tag irgendwie. Und deswegen ist es dann dunkel, dann ist der Umstand ins Boot und der Typ dann so, oh, jetzt habe ich anscheinend irgendwie mehrere Stunden rumgesessen, jetzt könnte ich mal aufstehen mal anfangen, den Typ zu sezieren. Dann ist er natürlich aufgewacht und bringt ihn halt um. Das war so ein bisschen so, ja komm, warum hast du jetzt da irgendwie 6 Stunden gewartet, bis es halt dann dunkel geworden ist? Das war halt so ein bisschen, ja, okay. Aber geschenkt. Ja, und ab dann ist Victor Crowley natürlich wieder am Start. Dann ist quasi seine Respawn-Zeit ist abgelaufen und dann kann er wieder loslegen. Und das geht hier recht fix, ja.
Der kommt ja dann aus diesem Leichensack raus und tötet dann auch gleich den Erstbesten mit diesen Stromschlägen, bis der Kopf platzt. Und,
genau.
Und der Officer, der kriegt tatsächlich mal ausnahmsweise mal wirklich die Axt in den Schädel und spaltet sein Hirn da. Und dann gibt's ja so eine Montage, wo er dann wirklich kurz Riot geht und da alles kurz und klein haut. Und dann kommt ja zum Glück, kommen die nächsten potenziellen Opfer gleich an. Das macht Adam Green sehr clever. Wenn die ersten wechseln, kommt Nachschub. Diesmal natürlich so fast wie damals bei dem GTA-Spiel, noch in 2D-Perspektive damals, wo dann erst so die Polizei kommt und ein paar Krankenwagen und dann kommt das nächste SWAT-Team. Hätte jetzt nur noch das Militär gefehlt als nächste Fahndungsstufe bei GTA. Jetzt muss ich erst mal überlegen. Die SWAT-Team kam da an in den Sumpf und
naja, dann ist ja erstmal direkt hier quasi Machtwechsel. Also das SWAT, das ist dieses Spezialeinheitsteam, wird ja angeführt von Derek Mears. Mhm. Den Horse heißt er, glaube ich, spielt. Ja. Den Mears kennt man ja auch, der spielt ja auch in unendlich vielen Filmen mit, auch teilweise Hollywood-Produktionen wie Turtles und MIB und Hansel und Gretel, Hexenjäger und so.
Auch oft in vielen Filmen.
Genau. Und der spielt ja diesen SWAT-Leiter oder und der ist ja so ein dummes Arschloch halt und der sagt ja halt auch direkt dem Sheriff so von wegen so, jetzt du bist jetzt hier abgemeldet, so das ist jetzt hier mein Kommando und sie gehen dann quasi, ziehen dann in den Sumpf und suchen halt und finden dann einen Überlebenden
und ein paar
von dem bitte
und ein paar Hoden am Baum
hängen. Und ein paar Hoden am Baum, die freudig baumelnd in der Gegend rumhängen. Und finden dann wieder einen Überlebenden von dem vorigen Paramedic-Team. Und der sagt halt dann, ja, hier ist so ein Wahnsinniger, der hat ja alles abgeschlachtet, wir müssen hier weg. Und der Sheriff ist dann halt so sehr vernünftig und sagt so, okay, komm, wir packen zusammen, erstmal weg hier, wir holen Verstärkung, wir holen Militär, keine Ahnung. Und dann kommen wir wieder. Aber dieser, der Horst dann da halt, das Spezialeinheit-Typ sagt so, nee, auf keinen Fall, ihr seid ihr Feiglinge und droht damit dann auch Leute da irgendwie abzuknallen direkt, wenn die sich irgendwie hier, wenn die desertieren. Und wie es halt kommen muss, natürlich taucht dann auch eben Crowley auf und die SWAT-Leute haben keine Chance. Und
Ich finde, da ist noch so ein guter Running Gag dazwischen. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt. Versucht er irgendwie, als das SWAT-Team ankommt, versucht doch irgendeiner von diesen Typen, von den Officern, die da, ich glaube, war das der mit der Augenklappe? Ich weiß es nicht mehr genau. Versucht doch der Frau von Adam Green, der Doherty, doch nochmal die ganze Story zu erklären und da läuft auch schon wieder diese Gruselmusik, diese Crowley-Musik, als ob jetzt noch wieder so ein Flashback kommen würde und uns die Story zum x-ten Mal erklärt wird, aber der eine Kollege, komm, jetzt lass mal gut sein, das haben wir jetzt
schon 10 Minuten. Ja, stimmt, ja.
Das fand ich, wollte ich noch kurz einwerfen, hat jetzt, war jetzt in der Story wieder ein bisschen zurück, aber das fand ich wirklich ganz gut, weil es auch wirklich so ein, im Film wirklich sehr oft vorkommt, dass diese Handlung einem erklärt wird. Gerade wenn man alle drei Teile hintereinander anguckt, denkst du auch irgendwann, ey Leute, das hat sie mir jetzt schon 20 Mal erklärt, was hier vor sich geht. Und da fand ich das eigentlich ganz witzig, dass sie da wenigstens eine Anspielung drauf machen.
Nee, stimmt, den hatte ich vergessen tatsächlich, der war tatsächlich sehr gut. Mir ist auch gerade eben eingefallen, nur ganz kurz, wir haben auch einen fantastischen Gag aus dem ersten Teil ganz vergessen. Der fällt mir gerade ein, weil die am Ende auch noch mal so eine Szene kommt mit der Hütte, mit Crowleys Hütte. Im ersten Film zünden sie doch Crowley an und was passiert natürlich ganz Horrorfilm, überhaupt Filmtrope klischeemäßig, so, es fängt an zu regnen.
Ja, stimmt. Das war, wo man denkt so, oh, jetzt kommt das große Finale.
Ja, und löscht halt die Leiche und Ben so, oh, come on. Ja, deswegen, das Film hat nur einen, ja, genau. Also genau, und so war es auch hier, so da, diese wirklich ganz klassischen Filmgags, so die mit den Erwartungen der Fans auch natürlich spielen, ja.
Aber der Redneck-Typ, der von Derek Mills gespielt wird, der bekommt ja dann auch wirklich sein Fett weg und das ist auch ein sehr deftiger Kill, als er ihm dann, als Crowley ihm die Wirbelsäule, ich glaube, das war bei Derek Mills, ne, wo ihm die Wirbelsäule rausreißt aus dem Körper.
Ja, ja, genau.
Bisschen heavy, ja, und wie gesagt, nur 45 Minuten, ich glaube, es war doch wieder 45 Minuten, aber wir haben ja vorher ein paar Kills schon gesehen, legt Crowley wieder richtig los, du hast es gesagt, André, Köpfe ab, Beine ab, Arme ab, Kopf zerdrückt, alles mögliche, was ich gut fand wiederum, da bin ich ehrlich, und das ist dann auch wieder ein Pluspunkt gegenüber dem zweiten Teil, ist, dass zwar hier natürlich auch viele Flachpfeifen dabei sind, aber letztendlich unsere vermeintliche finale Gruppe, die dann aus Andrew besteht, aus dem Officer, also aus Zach Galligan und aus Doherty, also der Frau von Adam Green, dass die relativ sympathisch zusammen agieren, als sie da auch festhängen da in dem Boot. Das fand ich nicht verkehrt. Also da konnte ich dann auch wieder mitfiebern, was du halt beim zweiten Teil jetzt außer bei Mary Beth gar nicht hattest. Und das war hier auch notwendig, weil Mary Beth halt, war sie zu dem Zeitpunkt? Nee, zu dem Zeitpunkt war sie ja noch gar nicht da, ne? Genau.
Nee, die waren dann, glaube ich, im Auto unterwegs.
Ja, und da war das auch wichtig, dass Adam Green dann auch wirklich irgendwie ein paar greifbare Figuren, die halt nicht komplett Idioten sind, mit einbaut, dass man wirklich auch ein bisschen mitfiebern kann. Also fand ich, das ist ihm ganz gut gelungen da.
Absolut. Also
im Rahmen eines Hatchet-Films, ne?
Ja, absolut, aber genau, und bevor wir es auch ganz vergessen, auch nochmal, wenn wir schon ihn ansprechen, den zweiten Handlungsstrang. Also es ist ja dann so, dass parallel zu dem ganzen Geschlachte, ist es ja so, dass diese Bloggerin, sie ist ja Bloggerin, die da Daniel Harris im Gefängnis da befragt, die halt quasi an diesen Victor Crowley Geschehnissen schon länger dran ist. Und die fahren dann zusammen halt mit dem einen Polizist aus dem Revier. Sie überreden ihn ja, dass sie quasi eine Tour machen im Auto, weil diese Bloggerin angeblich einen Weg recherchiert hat, wie man Victor Crowley stoppen kann. Und das hast du, Pascal, ja vorhin schon angeteasert quasi. Das Ziel ist quasi, sie weiß, wo die Urne mit der Asche von Crowleys Vater aufbewahrt wird. Und die wollen sie halt holen. Deswegen machen sie halt so einen Roadtrip. Der ist halt relativ unspannend so. Deswegen sagt sie ja schon, Daniel Harris ist die ganze Zeit eingesperrt, entweder im Knast oder auf dem Rücksitz vom Auto. Mhm. Die kann in dem Film leider echt nicht viel agieren. Das finde ich auch sehr schade. So, und dann machen sie halt den Roadtrip, fahren dahin. Das ist, wie gesagt, das ist dieser Abbott McMullen, gespielt von Sid Haig. Das ist so ein super schrulliger, ja, weiß ich nicht, so ein Voodoo.
Rassistischer Redneck, ne?
Rassistischer Redneck, der irgendwie der ganz viel Scheiß auch sammelt und halt an diese Urne gekommen ist. Ich stehe bei ihm halt da auf dem Kamin und die holen sie halt dann und fahren dann damit, wollen sie halt dann zum Sumpf fahren, um dann Crowley halt zu stoppen oder das auszuprobieren, ob das funktioniert. So, und das ist halt dieser Handlungsstrang, der zweite.
Aber
der,
so blöd es ist. Es ist wenigstens der Versuch, dort eine Art Story aufzubauen. Sei jetzt mal dahingestellt, ob sie gut oder schlecht ist. Aber der Film versucht halt irgendwie noch eine Story zu erzählen zu dem üblichen, 10 Leute sind im Wald und werden im Sumpf und werden von Crowley abgeschlachtet. Der versucht wenigstens die Geschichte noch zu erzählen.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, dass die eigentliche Prämisse dahinter finde ich auch total super sogar. Weil nach zwei Teilen, die halt schon relativ ähnlich waren, dann nochmal jetzt ein bisschen Mehrwert zu bieten, ist ja auch genau das Richtige. Nur leider ist der Handlungsstrang an sich halt über die Zeit so, also parallel, sehr langweilig einfach, weil die schnacken halt die ganze Zeit hier und da über ein paar Sachen, aber das ist alles relativ blass so, also da passiert halt nichts. So, das ist halt leider sehr unspannend, bis auf eben diesen Dialog dann eben da eben bei dem Rassisten zu Hause. Aber sonst ist der Handlungsstrang halt sehr, sehr, sehr spannungsarm. Das ist leider das Problem. Aber dass er da ist und dass sie halt diese Idee haben, ey, ich habe hier ja was rausgefunden, vielleicht kann man ihn stoppen, so, das ist absolut richtig so. Das ist auch gut gemacht. Um da einfach mittlerweile mit dem dritten Teil dann halt ein bisschen Mehrwert zu bieten, ja.
Ich fand irgendwie Mary Beth auch ein bisschen unsympathischer als davor. Also ich habe das Gefühl, das soll halt so sein, dass sie dadurch, dass sie, was sie jetzt alles erlebt hat, da halt ein quasi auch einfach nochmal düsterer drauf ist, aber sie verhält sich schon sehr.
Es war ein bisschen zippisch, ne? Auch im Knast ja. Immer dann, wenn sie ja, halt ja. Mit ihr reden will, immer so, nee, gehen Sie weg.
Womit also, hat sie gerechnet, wenn sie da reinläuft? So.
Es wirkt nämlich, das ist nämlich das Problem, die Handlung spielt an zwei Tagen, aber Mary Beths Charakterwandlung fühlt sich so an, als wäre die Zeit dazwischen, wie die Filme Zeit zwischen hatten, also 3 Jahre oder so, dass sie dann
genau.
Resigniert hat und jetzt ein bisschen zorniger ist und sowas. Es wirkt so, als wären da 3 Jahre zwischen in ihrer Figur, aber es waren eigentlich nur 3 Stunden, so in dem Sinne.
Genau. Ganz genau, das ist der Punkt, ja. Man darf halt nicht vergessen, wie gesagt, dass die Story ja komplett anknüpft. So, es spielt sich alles, wie ich ja vorhin gesagt, an 2 Tagen ab, so genau. Und dafür ist der Wandel irgendwie zu krass. Natürlich hat sie da gerade zweimal hintereinander richtig harten Scheiß mitgemacht, so, aber dieser Charakterwandel fühlt sich viel zu hart an. Es ist ein harter Bruch.
Ja.
Ja, die Gruppen werden dann in dem Sumpf zusammengeführt, wo dann auch direkt die nächsten Leute komplett auseinandergenommen werden von Crowley, aber es ist jetzt die Möglichkeit da, Crowley zu besiegen mit der Urne von Thomas Crowley und da gibt's dann auch noch diese Szene, in der der Reporterin da irgendwie der Kopf, glaube ich, so abgeploppt wird so abgezogen wird,
der zieht die Haut auch so ab, oder nicht? Nee, das ist beim anderen, oder? Ja, doch.
Und das ist dann, hat für auf mich wirklich dann schon so fast wie diese Japano-Splatter-Filme gewirkt, so wie Tokyo Gore Police oder Machine Girl. Das sind wirklich so diese Splatter-Effekte, die dann wirklich so over the top waren, dass sie dann, wie gesagt, sie waren auch nicht mehr so cool wie im ersten und zweiten Teil. Sie waren qualitativ etwas drunter, muss man wirklich sagen. Aber das wirkte dann echt schon so Japano-Splatter-mäßig. Oh, fand ich trotzdem ganz cool.
Dann kommt der Versuch noch, der eine Polizist hat ja so einen krassen Waffenkoffer gefunden, der versucht dann noch mit einem Raketenwerfer auf Crowley zu schießen, schießt aber daneben und sprengt halt die Hütte.
Das war mega.
Ja, dann kriegt dann auch nachher, ist dann auch nachher natürlich fällig, so, das war noch dazwischen gerade, aber das war nur noch so der letzte Versuch, irgendwie dieses Ding zu stoppen, aber das war natürlich alles chancenlos.
Ja, aber Mary Beth schafft es dann, diese Asche auf von Thomas Crowley auf Victor zu verteilen. Und daraufhin zerfällt Victor in bester, sag ich mal, Tanz der Teufel-Manier. Also das sah wirklich fast 1:1 aus, wie beim Original-Tanz, Sam Raimis Tanz der Teufel-Film. Diese Popcorn-Gehirnartigen Massen und sowas da aus dem Kopf rauskamen und der Körper und das Skelett zersetzt wurden. Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung war, aber es sah irgendwie so aus. Und das fand ich wiederum ganz gut, charmant gelöst. Und da irgendwie, es war ja auch ein Einfall. Also sie haben nicht wieder einfach irgendwie das ihm den Kopf wegblasen, sondern irgendwie aus der Handlung heraus eine Idee entwickelt, wie man ihn besiegen kann. Und das war ja in Ordnung. Hast du das ja schon gesagt?
Das Geilste ist ja auch, dass sie erst versuchen, ihm die Urne einfach so zu geben. Ja. So, hey, hier ist er dead. Und dann kommt er so an, so, hä? Und tot. So, und, ja, und dann, und,
so, als ob das reichen würde.
Genau. Hier, guck mal, ich hab deinen Vater. So, und Mary Beth macht's dann richtig und kippt sie halt einfach über und das war ja dann der rettende Anker. Der rettende Ascheanker, so.
Ja. So. Pascal, dein Fazit.
Schwierig. Also ich muss sagen, ich fand den lustiger. Also das war jetzt theoretisch, aber vielleicht ist es auch, das hängt wahrscheinlich so ein bisschen. Ach man, ich tue mich immer schwer. Ich fand ihn auch wieder erschreckend unterhaltsam und muss sagen, ich fand ihn jetzt tatsächlich also der unterhaltsamste, zumindest bezüglich des Humors der Reihe. Und muss aber dafür auf der anderen Seite halt auch sagen, dass man schon wieder merkt, dass es halt wieder weniger Budget ist und der ganze Handlungsstrang, wo halt Mary Beth, wie wir es halt eben schon erwähnt haben, mehr oder weniger nur eingesperrt ist, macht halt wirklich bedingt Spaß. Da gibt's halt die Momente, wo es mal ganz gut klappt. Aber ja, ich mag auch die Figur der Bloggerin nicht so. Also der Ex-Frau vom Sheriff, die wirkt auch sehr hanebüchen. Also ich finde, das wird nicht wirklich erklärt, warum die überhaupt so krass into Victor Crowley ist. Entschuldigung. Und ich weiß nicht. Ich finde, das hat jetzt schon so, im dritten Teil sind schon so leichte Ermüdungserscheinungen irgendwie zu merken. Und In dem Sinne, ja, also ich glaube, nach dem zweiten hätte es für mich fast schon gereicht, weil das hat sich ja eher wie ein Schluss und weniger wie ein Cliffhanger angefühlt. Der dritte hat ihm jetzt irgendwie nicht so viel dazu gegeben, außer dass wir jetzt den ersten haben, wo Perry Shen halt nicht stirbt. Das ist ja auch ganz nett. Ja, im Endeffekt bin ich hier bei 3 von 5 Sternen und habe mich immer noch unterhalten gefühlt, aber schon war dann schon genug für mich gefühlt so.
André?
Ja, im Endeffekt steht der dritte eigentlich bei mir genau auf derselben Stufe wie der zweite, nur aus anderen, also nicht anderen Gründen, aber mit anderen Beweggründen. Der Opener, die Einführung ist hier ein bisschen knackiger, lässt sich zwar auch Zeit, gerade durch den zweiten Handlungsstrang, verpackt das immer wieder knackiger und hat nicht so lange Leerläufe, dass das auch durch die verschiedenen Locations dann zustande kommt, dass du mehr Bildwechsel hast. Das wirkt dann alles nicht so wie aus einem drögen Strang, sondern ist noch trotzdem ein bisschen Variation drin und ein bisschen Bewegung drin. Er ist halt nicht so over the top lustig am Anfang, beziehungsweise es gibt zwar hier einen dummen Spruch, auch mit den Anspielen natürlich, wie dein Einwurf mit der Backstory und so weiter, das gibt's, ist auch cool, ganz extrem witzig, aber wie die anderen ist er nicht, weil es nicht einfach nicht, es gibt diese Basis dafür nicht, dass du so eine dynamische Gruppe hast, die sich eben Schlagabtausch liefern kann. Das fehlt dir so ein bisschen, daher der Ton, wie du auch gesagt hast, Chris, hier ist schon ein bisschen dunkler nochmal, gerade dann später im Sumpf dann eben, wenn es wieder Nacht wird, teilweise sogar wirklich hier mit versuchten Spannungsaufbauszenen, auch wo sie so, es gibt eine Szene, da sind sie in dem Boot gefangen und es gibt nur so ein Loch, was Crowley da reingefräst hat mit seiner wieder auftauchenden Schleifmaschine, wo sie dann sagen, hier bleibt vom Loch weg und dann wird da einer reingezogen und so. Also so, es gibt so tatsächlich so ein bisschen so richtig so Spannungsaufbauszenen, das gab's ja vorher ja nicht, da war es ja alles sehr straight. Von daher, so dieser ganze Part im Sumpf funktioniert einfach wieder genauso wie beim zweiten, finde ich. Es gibt einen hohen Bodycount, du hast genug Charaktere, die halt austauschbar sind und einfach weggekillt werden. Hast aber auch eben 2, 3, die ein bisschen wichtigere Positionen einnehmen, die dann auch bis zum Ende aufgespart werden. Dann hast du halt den Strang, wie gesagt, mit dem, wir haben eine Lösung, so, der ist, finde ich, wie gesagt, die Idee davon ist gut, die Umsetzung ist ausbaufähig, weil sie einfach doch ein bisschen langweilig ist. Es passiert einfach nicht viel. Zum Glück wird es immer so eingestreut, dass es eben zwischen den Kills passiert. So hast du dann eben einfach, ja, du kannst dich auf dein Splatterfest freuen und hast halt zwischendrin einfach ein bisschen Story-Fortführung durch diese Autofahrt. Das ist halt okay. Ja, letztendlich, bis es dann eben zum Showdown kommt und auch hier, durch, wie du gesagt hast, du hast ein paar Figuren, die dir dann doch ans Herz gewachsen sind, so ein bisschen zumindest, und auch dann eben Mary Boss kriegt, wenn man dann ihren großen Showdown-Auftritt, den sie auch verdient hat, den sie den ganzen Film über quasi auf ihn zugearbeitet hat, dadurch, dass sie keinen großen Spielraum hatte. Letztendlich, wie gesagt, bei mir auf derselben Stufe wie der zweite, fängt aber dafür schneller an und spart dafür aber wiederum ein bisschen am Witz. Von daher gleicht sich für mich aus. Es ist immer noch von guter, ja, man wusste ja nicht, dass ein Vierter kommen soll. Von daher so als Abschluss dieser Trilogie, der ja quasi auch diese 2 Tage in diesen Kosmos beendet. Der Vierte fällt ja dann eben ein bisschen raus, weil er diesen Zeitsprung dann macht. Es ist ein guter Trilogieabschluss und schließt erstmal diesen Kreis erfolgreich ab und bietet eigentlich genau den gleichen Grundspaß-Value wie auch Teil 2, von daher auch genau wie der 3 von 5 bei mir.
Ja, ich gebe dem Film auch 3 von 5 Punkten, da sind wir uns wieder komplett einig. Ich finde auch, zum einen finde ich gut, dass bei McDonald's-Filmen das Tempo wieder ein bisschen höher ist, ein bisschen rasanter ist als bei dem Vorgänger von Adam Green. Hat auch ein paar lustige Meta-Gags drin, die sich halt so aufeinander beziehen, zum Beispiel eben das mit der Leiche von Perry Chen zum Beispiel, fand ich ganz gelungen. Ich finde gut, dass er versucht, in aller Regelmäßigkeit irgendwie so eine Story oder so eine richtige Handlung zu erzählen. Und immer genau dann, wenn er merkt, okay, dieser Versuch, diese Story zu erzählen, gelingt uns gerade nicht so ganz, dann beruft er sich eben wieder auf seine andere Stärke, nämlich den Splatter. Das macht er gut. Schwachpunkt definitiv, dass Daniel Harris leider in dem Film total verschenkt ist und viel zu wenig Screentime, also aktive Screentime bekommt. Was mir aber auf jeden Fall noch gut gefallen hat, ist das Make-up und das Maskendesign, weil auch wenn das Budget runtergegangen ist und auch die Effekte nicht ganz so gut sind, sieht Crowley hier, finde ich, von allen 4 Filmen definitiv am besten aus, was sein Make-up und seine Maskerade angeht. Sieht ja auch nicht immer gleich aus, vielleicht für die Zuhörer mal ganz interessant. Generell sieht er sich immer ähnlich aus, aber die Maske ist schon immer ein bisschen anders, also nicht er trägt keine Maske, sondern die Make-up-Maske. Was auf jeden Fall lobenswert ist, finde ich, und das ist tatsächlich sogar eine Sache, die ganz selten in Slasher-Filmen oder in Horrorfilmen passiert, ist, dass man halt hier dieses SWAT-Team in den Sumpf schickt. Und das ist halt so ein Kniff, dass gerade wenn du es immer mit diesen übernatürlichen Antagonisten zu tun hast, wie Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface, hier Victor Crowley, musst du immer kämpfen gegen Leute, die eigentlich sowohl körperlich unterlegen sind, als auch in vielen Sachen einfach unterlegen sind. Und hier hast du wenigstens einfach so eine Gruppe, so sag ich mal, was du zum Beispiel auch bei Hills Have Eyes 2 hast, zum Beispiel mit der Militärtruppe zum Beispiel. Und hier auch, dass die wenigstens rein formell auf dem Blatt Papier dem irgendwas entgegensetzen könnten, dass es nachher nicht so ist und die genauso durch den Wald gemeuchelt werden wie alle anderen, ist dann die andere Geschichte. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall mal ganz gut. Ja, ansonsten, also ich würde auch sagen, der ist so auf dem Niveau von Teil 2 auf jeden Fall. Also hat immer noch Spaß gemacht. Das Splatterfest ist angenehm kurzweilig gewesen, hat aber auch dieselben Schwächen wie Teil 2 und Teil 1. Bleibt auch bei 3,5 Sternen, bei 3 Sternen von 5. Das hat jetzt wieder 4 Jahre gedauert, auch das hat André vorhin schon passenderweise festgestellt, bis der nächste Film aus der Reihe kam, und der kam wirklich ja wie aus dem Nichts letztendlich, also wurde den Fans ziemlich überraschend präsentiert im August, glaube ich, auf eigentlich eine Hatchet-Jubiläumsfeier, wo einfach nur das Jubiläum von Hatchet gefeiert werden sollte, und plötzlich lief da nicht Hatchet, oder ich glaube Hatchet lief, aber danach lief plötzlich auch noch ein neuer Film aus der Reihe, und damit hat Adam Green die Leute wirklich überrascht, und er hat auch selbst gesagt, er hatte eigentlich wirklich keine Lust mehr auf die Reihe, er hat sich scheiden lassen von seiner Frau, es gab Todesfälle im Freundeskreis und der Filmmarkt, wie er mal bestanden hat, den gab es so nicht mehr, und man hat immer weniger Geld zur Verfügung gehabt für Filme. Aber er selbst wurde dann inspiriert durch den Tod von Wes Craven und durch ein Gespräch mit George A. Romero, was er tatsächlich bei einem Treffen geführt hat mit ihm, vor dem Tod von Romero natürlich, kurz vorher, ein paar Monate vorher war es. Und der hat ihm gesagt, Adam, die Leute lieben deine Hatchet-Filme und die wollen das sehen von dir. Mach doch einfach das, was die Leute lieben an dir und was du auch liebst zu machen. Davon ist natürlich auch eine bisschen kitschige Geschichte, aber dazu ist er wieder gekommen, noch einen Film zu drehen. Und ja, erstmal Pascal, Victor Crowley 2017, worum geht's in diesem neuen Film, der ja jetzt vor kurzem auch erst in Deutschland auf dem Heimkinomarkt veröffentlicht wurde?
Andrew Young ist einer der wenigen Überlebenden des Crowley-Sumpfmassakers von 2007. Von vielen als eigentlichen Mörder verdächtigt, veröffentlicht Andrew ein Buch, in welchem er von den Erlebnissen von vor 10 Jahren berichtet. Die Freunde Chloe, Rose und Alex möchten einen Film über Crowley drehen und versuchen Andrew für einen Mockup-Trailer zu begeistern. Dies wird von Kathleen, Andrews Managerin, verhindert, und stattdessen fliegen die beiden aufgrund eines lukrativen Deals in einer gecharterten Privatmaschine nach New Orleans. Leider stürzt diese Maschine ab und Andrew sowie die anderen Fluggäste finden sich abermals im Honey Island Swamp wieder.
Ja, André, Victor Crowley, mein Eindruck, nicht nur wenn wir uns die Besetzung angucken, auch wenn wir uns den Film jetzt schon mal so ein bisschen vor Augen halten, wirkt so ein bisschen wie tatsächlich in jeglicher Hinsicht nochmal wie eine Spar oder noch eine oder wie eine No-Budget-Variante der ersten 3 Filme, oder?
Jein. Ich finde tatsächlich, also er hat denselben Look wie 2 und 3, finde ich. Er hat halt diese DTV, ja, aus Aussehen von Direct-to-Video. Allerdings hat er dann auch noch, ich finde halt, der Cast spielt da auch nicht gerade positiv rein. Also er hat so ein paar Leute, die man auch hier und da auch kennt sogar, die auch teilweise sogar schon einen großen Film mitgespielt haben, aber die trotzdem irgendwie wie Resterampe wirken. Ja, das meine ich, genau. So ein bisschen wie, ich krieg niemand anderen mehr. Leider. Das ist wirklich schade. Du hast halt Laura Ortiz irgendwie drin, die hat im Hills Have Eyes Remake mitgespielt, aber sowohl auch in Chillerama, und die hatte sogar eine kleine Rolle in Guardians of the Galaxy. Aber eben auch da, das ist so eine rumgereichte, so ein bisschen. Dann hast du natürlich wieder Ken Hodder als Crowley drin, und wir haben natürlich wieder Perry Chen, das haben wir schon gesagt, der diesmal quasi die Hauptrolle diesmal memt. Dann hast du aber auch Leute drin, irgendwie wie ein Dave Sheridan, der spielt halt in Scary Movie und überhaupt diese Spoof-Movies allen mitgespielt, den kennt man halt. Dann hast du Dann hast du, wie heißt denn der, von Kathleen die Rolle? Die Felissa Rose hast du drin, die hat schon in Sleepaway Camp gespielt und so, also auch eine ganz alte im Horror-Genre. Aber eben natürlich.
Ich bin mega enttäuscht von ihr, muss ich sagen. Da hast du auch gesagt, das ist so die einzige, neben Ken Hodder, die einzige, sag ich mal, Horror-Legende, die hier noch einen Auftritt findet, sozusagen, weil ansonsten hat es halt echt nicht mehr gereicht, scheinbar bei Adam Green, um hier noch andere bekannte Horrorleute zu verpflichten. Und Felissa Rose war damals für einen, in Sleepaway Camp, für einen der größten Slash-Schockmomente überhaupt zuständig, als sie auf einmal in der letzten Szene, ich will jetzt nicht spoilern, auch wenn der Film schon alt ist, aber guckt euch mal Sleepaway Camp an und achtet auf die letzte Szene. Und da habe ich viel erwartet von Felissa Rose und letztendlich spielt sie fast die unsympathischste Rolle im ganzen Film.
Genau, wollte ich gerade sagen, sie ist einfach fucking unsympathisch in diesem Film. Ich hasse sie.
Also schauspielerisch nicht gut.
Davon abgesehen, aber ihre Rolle ist scheiße. Ich hasse diese Rolle. Ja. Die war so unsympathisch. Du hast halt noch. Also das Einzige, du hast halt auch noch Dings drin, ne? Du hast Tiffany Shepse spielt ja noch mit. Die hat ja auch in durchaus vielen Genre-Produktionen mitgespielt, allerdings nochmal eine Nummer unter Sleepaway Camp, also wirklich ein Trash-Geschichten von Sharknado bis irgendwie dieser unsäglichen Ted Bundy-Verfilmung von Matthew Bright irgendwie. Also auch eher mehr schlecht als recht. Wir haben Katie Booth drin, wir haben wie heißt der? Chase Williamson drin, der hat genauso in diesen ganzen so B-Scheiße mitgespielt. Also, ja,
es sind viele auch halt aus diesem zwischen Hatchet 3 oder auch so zwischen Hatchet 2 und Victor Crowley hat sich Adam Green quasi halt auch so seine Posse so ein bisschen aufgebaut, wo er dann auch seine, ich habe leider vergessen, ich immer Hollister heißt seine TV-Serie, genau, wo er dann quasi so dieses Horror-Business und Film-Business so ein bisschen aufs Korn nimmt. Und dass er hauptsächlich dann jetzt hier in diesem Film die Schauspieler gecastet hat, die auch in seiner Serie drin hatte und mit denen er halt viel privat und so auch macht. Und das sind dann halt aber keine großen bekannten Leute mehr und da hast du vollkommen recht. Er selbst ist da schon fast der bekannteste Darsteller. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber er und Joe Lynch, also der Regisseur von Wrong Turn 2 und bester Freund von Adam Green, die spielen die Piloten von diesem Flugzeug.
Genau, ja. Okay.
Das wusste ich nicht, nee.
Wie gesagt, kein Film ohne Cameo-Auftritt von Adam Green. Ja,
aber ja wie gesagt, also es sind schon viele dabei, die man aus dem Horror-Genre eben nicht kennt, also die in vielen Horrorfilmen mitgespielt haben, aber es ist halt wirklich die B- und C-Riege.
Mhm. Ja, das ist irgendwie nicht so, ja. Du könntest natürlich wieder ein bisschen am Plot entlang hangeln, hier auch wieder quasi mehrere Handlungsstränge nebeneinander. Ich würde fast sagen, ja, einer schlechter als der andere, aber wir haben erstmal diese Amateurfilm-Crew, die aus meiner Sicht komplett unsympathisch ist, bestehend aus einem Typen und seiner Freundin, oder seine Freundin ist ja eher so der Mittelpunkt dieser Storyline, die auch am Anfang denkt man das zumindest, und ihr Typ, und dann haben sie noch ihre Freundin mit und sie wollen halt so einen Film über die Hatchet-Morde dort drehen und wollen dann tatsächlich an Andrew Young, also den Überlebenden aus Teil 3 von Perry Shen gespielt, herankommen, der mittlerweile so eine Art, TV-Star tue ich mich schwierig mit, ist er ja eigentlich nicht, aber er ist so eine Art, ja, Reality-TV-Star ist er auch nicht so recht, aber er ist, sag ich mal, eine Bekanntheit geworden, aber keine, nicht so wirklich, weil er Überlebende ist, sondern weil viele Leute denken, seine Geschichte ist unglaubwürdig und dass er doch hinter diesen Morden dort steckt. Und dabei war er ja nur der Sanitäter und der Überlebende von damals. Und darüber hat er ein Buch geschrieben und tingelt dann quasi von Talkshow zu Talkshow, hat aber auch keine richtige Lust darauf. Und die kreuzen sich dann zum ersten Mal, als er auf so einer Buchvorstellung in einem Buchladen ist, wo es dann auch so alles sehr klischeehaft und unlustig abläuft. Und da sind dann auch Gags. Da kann mir Adam Green 10-mal erklären, die Gags. Er hat sie erklärt. Da gibt es diesen Gag, wo sich so ein Typ seinen Penis signieren lassen will und der ist dann auch onscreen zu sehen.
Das ist lustig.
Ja, ich musste leider auch lachen. Es war so dumm, aber ich musste irgendwie lachen, weil es auch so, also beim ersten Mal wirklich, weil es so unverblümt kam. Ich habe mir so, okay.
Er erklärt es damit, also er versucht es ernsthaft zu erklären, Adam Green in Interviews, und sagt, dass eben der Trope ist, dass immer Frauen immer ihre Brüste zeigen müssen und ihre nackten Ärsche in Horrorfilmen. Da käme es doch unerwartet, wenn einfach ein Typ einfach mal seinen Schwanzen auspackt, mitten aus dem Nichts. Das war seine Erklärung dafür, okay.
Ey, hat bei mir funktioniert.
Ja.
Ich auch, so eine Kombination also, mit...
Ja, Entschuldige.
Was geil? Nee, also ich fand einfach auch generell, so diese diese ganze Szenerie bei dieser Buchsignierung fand ich, ich weiß, dass es mega platt und mega stumpf ist, auch dann mit den Post-its über den Penis, der da auf seinem Plakat gemalt ist, hat für mich irgendwie funktioniert.
Das wollte ich gerade sagen, da fand ich aber die Pimmel auf seinem Plakat gemalt noch unlustiger als den echten Schwanzen da.
Es ist halt, mich hat das so ein bisschen erinnert an die Storyline aus dem Rob Zombie Halloween 2, wo dann Dr. Loomis ja auch der gefeierte Buchautor ist und der Unsympath und dann ja auch dann irgendwelche Eltern von Opfern da hinkommen und sagen, du hast unser Kind umgebracht und sowas. Und das ist ja halt auch so alles sehr stereotypisch, wie ich finde. Naja, und es kommt dann so, dass Andrew kurzfristig ein Angebot kommt bei, ja, was genau wollten die da eigentlich nochmal drehen im Dschungel, im Sumpf?
Ich hab's auch nicht wirklich gerafft. Aber kann auch sein, dass ich nicht aufmerksam war.
Warum?
Ja, nee, das Angebot, also wir haben es gleich gesagt, also der hat halt eine Managerin, ne? Die schleift ihn halt da überall durch, deswegen macht er das auch alles, weil sie halt immer die Aufträge für ihn ranholt. Und sie sagt dann, ja, hier, wir müssen jetzt hier vor, die kriegst du einen Anruf und sagt, wir müssen jetzt hier sofort die Signierstunde beenden hier. Ich habe gerade das Mega-Angebot bekommen, du sollst noch einmal in der Talkshow auftreten. Und er so, nee, ich habe keinen Bock auf scheiß Talkshows, wird ja nur verarscht und so. Und die so, und dann lügt sie halt, sagt so, du kriegst 1 Million dafür. Und er so, alles klar. Und der Deal ist irgendwie, er geht in diese Talkshow und die Moderatorin ist doch die Ex von ihm, oder? War das nicht so? Genau. Und die Prämisse irgendwie oder die Idee daran ist so, ja, wir gehen mit der Talkshow zurück in die Sümpfe. Also wir drehen das live im Sumpf. Ich glaube, das war die Idee.
Mit dieser Sabrina.
So, das war die Idee, das sagt sie ihm ja erst nicht, weil er natürlich nicht mehr da zurück hin will. Deswegen sagt sie das nicht, sondern sagt, wir fliegen jetzt einfach da ins Studio oder so. So, das, ich glaube, das ist so dieser, so war das gemeint, genau.
Ich muss sagen, ich fand sogar den Moment, als sie ihm das dann gesagt hat, da haben sie ja hat auch, ist auch so ein Joke oder so eine Art Gag, wie er dann quasi vor ihr wegläuft, sie ist im Hintergrund und dann geht immer die Musik los, wie er quasi jetzt so sagt, so nein, fuck it, ich geh weg, ich hab keinen Bock auf irgendwie noch irgendeinen nächsten Talkshow-Quatsch und dann erhöht sie immer die Summe, um was es geht und dann bleibt er immer kurz stehen und am Ende sitzt er im Flugzeug. Da war irgendwie auch so im Headshit-Kontext unpassend, aber deswegen, weiß ich nicht, ob ich deswegen einfach deswegen gelacht habe, aber ich fand's irgendwie auch lustig.
Ja, das ist halt auf irgendwelche sympathischen Charaktere gewartet und ich dachte, es kommen immer mehr Charaktere hinzu, aber keiner gefällt mir.
Das bleibt leider bei dem Film auch
so. Ja, weil du dann denkst, okay, dann dachte ich erst, es könnte jetzt vielleicht mal so, ich dachte so, okay, man merkt schon, hier ist nicht so richtig Budget hinter, Entschuldigung, aber dann ist ja unsere Amateurfilmcrew, die landet dann quasi schon im Sumpf. Und dann sind auf einmal noch ganz viele Touristen zu sehen. Ich dachte so, oh, okay, haben sie hier doch noch ein bisschen Geld dagelassen für Statisten und für ein paar Mordopfer. Und eine Szene später sind die alle weg. Und es ist nur noch, sind die drei da und David Sheridan, den André vorhin schon vorgestellt hat, der dann auch wieder so eine blöde Rolle spielt, halt wieder so eine Spoof-Rolle aus wie in den Scary-Movie-Filmen, so eine blöde Rolle. Und dann dachte ich so, ach komm, jetzt hör auf. Und da war ich schon echt genervt, weil auch irgendwie nichts passiert ist, so richtig, was interessant war. Und ja, ein paar kleine Minigags waren drin, zum Beispiel dieses Hatchet, dieses Victor Crowley Merchandise.
Das ist auch so, wer kauft denn sowas? Und dann siehst du so, die haben weggehen, so, hier, das ist für meine Tochter und so.
Und dann kam noch dieser gute Gag, das war der einzige Gag, wo ich gelacht habe, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gesagt hat, aber wie dieser Typ hier heißt, Vincent Crosby oder so.
Vincent Crosby,
da habe ich wirklich lauthals gelacht, weil das war so schlecht, dass ich es wirklich genial fand, weil da musste ich wirklich lachen. Aber das war's auch schon.
Ja.
Ja, wie geht's weiter? Erzählt mal.
Ja, sie sind ja da im Flugzeug, dann lernt man ja auch noch so ein bisschen den Rest der mit Fluggäste kennen. Wenn das Flugzeug sieht, es ist bestimmt in meinen Top 5 der unglaubwürdigsten Flugzeuge, die irgendwie in einem Film auftauchen, dass einem irgendwie erklärt werden soll, dass das gerade in einem Flugzeug ist. Beziehungsweise auch der Flug, das wirkt halt, also du merkst halt echt an jeder Ecke da, dass das Budget nicht mehr da war und dass das, dass sie da sehr, sehr improvisieren mussten, meiner Meinung nach. Und dann stürzt es ab und dann ist ja theoretisch, das ist ja so dann diese, in Anführungszeichen, 45-Minuten-Marke, wo dann das Gemetzel losgeht.
Es ist so furchtbar bis dahin, also das Ganze, die Figuren da in dem Flugzeug, einer unsympathischer als der andere, klar mit Perry Chen kann man noch so ein bisschen Ja,
man hat ja fast ein bisschen Mitleid mit ihm einfach, ja. Weil so durchgezogen wird, jeder hasst ihn, jetzt muss er noch mit dem Flugzeug da mit der Talkshow-Moderatorin und Ex-Freundin oder Ex-Frau da verbringen und ja.
Und der nervigen Agentin.
Und dem restlichen komischen Cast, die keinen interessiert. Also er tut einem einfach ein bisschen leid, das ist das Einzige.
Schöner Moment ist, wenn unsere Amateurfilmcrew zu sehen ist, und irgendeiner meint, was ist denn das? Und dann hörst du nur so ein kleines Pschsch. Oh, das muss ein Absturz gewesen sein. So, das dachte ich auch so, was ist das denn jetzt für ein Stock-Footage-Geräusch gewesen, der diesen Flugzeugabsturz simulieren sollte? Das klang so, als wäre eine Fliege auf dem Blatt gelandet, vom Effekt her. Wenn dein Flugzeug abstürzt in der Nähe, dann muss auch der Boden wackeln oder irgendwie was oder so. Und dann dachte ich so, okay. Das fand ich aber, es war schon wieder so schlecht produziert, dass es charmant war.
Ja, was man dann storytechnisch noch, ja, weiß ich gar nicht, was man noch erwähnen kann, ist es dann ja die eine Frau, die, ich glaube, die steht gar nicht im Zusammenhang zu den anderen, aber die da mit ihrem Mann ist und schwanger ist und die dann ja nach dem Absturz so komisch eingeklemmt unter dem Sitz ist und halt droht zu ertrinken, weil da Wasser ist.
Weil sie die ganze Zeit diese Diskussion wehrlos mit anhören musste von den Leuten im Flugzeug, die lauter dumme Ideen hatten die ganze Zeit und irgendwann dann nur so, du dachtest so, die Frage habe ich mir gestellt, ist das jetzt wirklich Adam, das ist nicht doch, das kann doch Adam Green nicht machen, dass er jetzt für eine Ertrinkszene eine ganze Figur opfert, anstatt sie von Victor Crowley abmetzeln zu lassen, aber hat er doch gemacht.
Und auch noch so unnötig, das hat mich unfassbar aufgeregt, weil...
Vor allem, es hat auch keinen mehr interessiert irgendwann, hat gar
keinen mehr versucht. Sie haben 3 Minuten versucht, sie rauszuholen, nee, geht nicht, dann lassen wir sie einfach den ganzen Film überliegen, bis sie ertrinkt. Ja, wow, super.
Und dann siehst du immer noch, du siehst diesen Schlauch von dieser Sauerstoffmaske, der runterfällt, diesen dünnen Plastikschlauch, wo Luft durchkommt, den hättest du, und der Andrew hat ein Messer, das heißt, du hättest einfach diesen scheiß Schlauch nehmen können, dir den in den Mund stecken und dann hättest du nochmal 1 Meter gewonnen, anstatt dass du sie einfach ertrinken.
Ja.
Das wäre echt, oder gib ihr einen Strohhalm oder irgendwas so.
Ja, dass sie halt wirklich, dass sie es 5 Minuten probieren und dann 20 Minuten einfach alles andere machen und ja, sie hängt halt da und ist jetzt halt so. Das war so, oh Leute, ey, schneidet das bitte raus, schneidet diese Frau raus, schneidet diesen Sitz raus, will das nicht, das war so nervig.
Also die hätte nicht sterben. Ach Gott, ja, das war echt.
Das war einfach komplett unnötig. Also diese Rolle war unnötig und diese Situation war unnötig. Und wenn sie irgendeinen Sinn gehabt hätte, die ist halt hochschwanger und er trinkt dann auch noch einfach. So, das war so, wow, das ist ganz schön bitter, weißt du das gerade? Das hat auch komplett so einen Beigeschmack gehabt, der halt nicht zum restlichen Fun-Splatter-Kontext gepasst hat. Genau,
das war wieder so ein tonaler Aussetzer wie im
mit der verstorbenen Krebsfrau, genau.
Ja.
Ja, das stimmt.
Weil das ist dann auch irgendwann geschmacklos, wenn du halt wirklich permanent irgendwelche Pimmelwitze machst und sowas alles. Und dann sowas dazwischen, das ist halt ein bisschen, ja,
weiß ja, nicht. Ja, so, die Intention da des Dramas ist da einfach nicht, die darf gar nicht stattfinden, weil das einfach nicht zum Kontext passt.
Ja. Ja, das rutscht alles ganz schön auf C-Movie-Niveau ab, obwohl das war ja doch. Ich sag mal, die anderen Teile sind noch B-Movies. Das rutscht hier alles ein bisschen ab, die ganze Sache. Und dann irgendwann ist es dann soweit, also das Flugzeug ist, wie gesagt, abgestürzt, die eine Frau ist eingeklemmt, die Leute im Flugzeug überlegen sich, was machen wir jetzt, gehen wir raus, rufen wir Hilfe. Und dann sind plötzlich die anderen 3 Leute da, die dann ja, da war es übrigens noch hell, als die mitbekommen haben, dass sein Flugzeug abgestürzt ist. Und als sie dann da ankommen, ist es tief in der Nacht. Fand ich auch ein bisschen komisch, obwohl es eigentlich direkt in der Nähe war. Und dann sind sie alle quasi gefangen in diesem Set, nenne ich es mal, in diesem Filmset, weil das halt wirklich so alles nach Studio aussah, das Innenleben des Flugzeuges und auch die Außenkulisse, das war alles nicht mehr so richtig echt, glaube ich. Es war wenig on location gefilmt und alles so Studio-Set-mäßig und es wirkte alles atmosphärisch nicht. Das war so, dass die ersten Filme hatten für mich immer noch so eine gewisse Atmosphäre, auch so sumpfig, das haben wir alles schon rauskristallisiert, auch mit Nebel und sei es künstlicher Nebel und was auch immer alles, aber das wirkte irgendwie so, auch nicht echt, aber irgendwie stimmig und das hier wirkte halt so alles billig und künstlich und das hat mir irgendwie nicht gefallen, überhaupt nicht, weil es so offensichtlich war.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und der ganze, diese ganze, also quasi ab der 45 Minuten Absturzmarke, ab da spielt der ganze Film ja gefühlt innerhalb von so 20 Quadratmetern, ja. Um dieses Wrack rum, weil Crowley kommt ja, also wir müssen gleich auch natürlich noch erzählen, wie Crowley überhaupt wieder auftaucht, aber dann, wenn er dann da ist, der watschelt halt so auf und ab
vor dem Flugzeug,
genau, und da in diesem kleinen in diesem kleinen abgesteckten Feld spielt ja halt der halbe Film dann irgendwie. Und da ist halt keine Atmosphäre, da ist kein durch den Sumpfstreifen und diese dichte, ja, das heißt nicht Atmosphäre, ja, aber doch, diese unheimliche Sumpfatmosphäre kommt halt null rüber.
Oder überlässt du es jetzt Plotmaster Pascal?
Dass er bitte nicht, ich hab's nicht versteht.
Nee, das muss, André hat's angeteasert, also muss er es auch selber erklären, wie Pauli überhaupt zurückkommt.
Ich musste gerade eben nur selber noch überlegen.
Das war mit diesem Handy, mit diesem YouTube-Video, mit diesem komischen Voodoo-Spruch, hätte ich beinahe gesagt, wo er wieder aufgeweckt wird.
Genau, also ich im Endeffekt muss ich wirklich einfach zugeben, ich habe es nicht kapiert so richtig. Also ich habe, es ist dieses typische Ding, es ist auch wieder hier wieder, es ist ein bisschen Klaatu Wiratanecto-mäßig, aber so hundertprozentig, warum er denn dadurch wieder aufsteht, das, ich habe es nicht ganz gecheckt. Wo war denn also
er
der?
Er war ja scheinbar besiegt ursprünglich, weil
besiegt durch die Asche.
Es ist ja jetzt auch 10 Jahre her, es spielt 10 Jahre später, glaube ich, ne?
Also das haben wir gar nicht gesagt, glaube ich, ne? Genau, also Zeitsprung ist 10 Jahre, genau, zum dritten Teil. Ist
seitdem nicht mehr aufgetaucht, scheinbar.
Genau, weil die,
Touristenattraktion draus gemacht aus dem ganzen Geschichte und unsere Filmcrew will das halt alles authentisch haben und aus irgendeinem Grund schauen sie sich auf YouTube dann Videos an, wie man
Von Reverend Zombie,
wie er irgendwelche Voodoo-Sprüche aufsagt, mit denen man Crowley beleben kann, was aber vorher gar keine Rolle gespielt
hat. Das meine ich nämlich. Wo ist denn der Einklinker dazu, warum das funktionieren soll? Den gibt's nicht. Das hat der Teil sich jetzt halt ausgedacht.
Ja.
Okay, dann ist es so, wie ich es verstanden habe. Ich find's leider ein bisschen schwach. Gut, also er wird wieder erweckt durch einen dummen Handyspruch auf YouTube. Das ist alles schwierig. Ja,
Daumen nach unten.
Ja, 4, ja.
Dislike.
Das gibt einen dicken Dislike. Gut, also er steht natürlich wieder auf nach 10 Jahren, ist jetzt wieder am Start. Was macht er? Geht zum Flugzeug und läuft da halt auf und ab und wartet, bis da einer rauskommt.
Man hätte so eine schöne Belagerungssituation daraus machen können, eine vernünftig coole, spannende auch irgendwie so weiter. Aber macht's überhaupt nicht. Es ist halt wirklich so, dass Crowley draußen wartet. Einfach nur, und Crowley ist ja nun auch nicht der hellste Typ auf Erden, aber das, die Figuren, die da drin sind, die sind halt noch viel, viel dümmer als er. Und er muss einfach nur draußen rumstehen und die Leute kommen schon von ganz alleine raus oder in die Situation.
Einer nach dem anderen denkt so, ja, ich habe jetzt eine Idee, ich gehe da und da in Hilfe holen. Geht raus, läuft ihm in die Arme, oh, tot. So, das ist so, oh Leute. Und ab und zu ist Crowley dann selber aktiv, kommt halt mal zum Flugzeug, schlägt irgendwie das Fenster ein oder so, ist aber halt zu klumpig und zu breit, um da irgendwie durch ein Fenster zu passen, sondern macht halt kurz, fuchtelt mit seinem Hackebeil rum und geht halt wieder 3 Meter zurück und denkt sich, ja, warte ich halt nochmal 10 Minuten. Oh, es ist, also wirklich dieser Ablauf, der hat mir wehgetan.
Ja, und es ist halt auch so, dass denn wenn da Leute auch ums Leben kommen, es ist halt nicht mehr kreativ, ne? Also er hat dieses, wie André so heute schon oft gesagt hat, seine Tools und alles gar nicht mehr dabei. Entweder zerquetscht er sie mit den Händen oder er benutzt tatsächlich seine Axt ausnahmsweise mal. Aber sowas Kreatives wie jetzt irgendwie diese Schleifmaschine oder dieses große Kettensäge und sowas, ist alles nicht mehr dabei. Es ist alles sehr,
ja, vor allem, gewöhnlich. Vor allem, wo du Schleifmaschine sagst. Im dritten Teil schleift er einfach durch eine Wand von einem scheiß Schiff, weil er nicht durch die Tür kommt. Und hier steht er halt vorm Flugzeug rum und kommt nicht rein. Und ich denke so, oh Leute, dann macht's doch wenigstens irgendwie konsistent in der Reihe so. Dann kann er sich halt durch den scheiß Flugzeug rumschneiden so. Aber ja, gibt's halt hier alles nicht.
Nee, weil ich glaube, sie haben es auch so gemacht, weil das Set einfach zu klein war, als das Crowley da reingepasst hätte. Deswegen haben sie es gleich ganz gelassen.
Jedenfalls halt, während sie, also es gibt halt immer zwei Handlungsstränge, also nicht Handlungsstränge, immer zwei Abschnitte dann in dieser Laufzeit. Entweder man sieht im Flugzeug, wie irgendwelche dämlichen Dialoge sich abspielen und die sich gegenseitig da anfeinden und Schwangere ertrinken lassen. Oder draußen killt Crowley halt relativ langweilig, wenn auch nicht blutarm, Leute so. Also das ist dann quasi, was halt passiert.
Ja.
Ich muss gerade ernsthaft das Ende überlegen, wie es zu diesem Ende kam. Ich weiß nur noch, dass es abrupt wie immer war.
Na, Dylan aber hat sich irgendwann ein... Showdown? Das war diese...
Der Showdown ist wieder Flugzeugturbine.
Ja, er macht dir noch die Turbine an.
So, und dann dachte ich so, das war's jetzt? Da dachte ich wirklich so, das ist jetzt die Lösung des Films?
Ja.
Das war... Also, ja.
Ihr müsst mir echt kurz mal helfen. Da seht ihr mal, wie belanglos das war. Am Ende ist noch mal wer über. Also
David Sheridan, also der Scary Movie.
Genau,
der opfert sich ja quasi.
Genau.
Und es ist Laura Ortiz. Ich weiß jetzt echt die Figuren noch nicht mehr, aber Laura Ortiz
Rose.
Ist da. Und
Rose heißt sie.
Andrew ist, glaube ich, noch da.
Und Andrew.
Ja, die drei.
Genau.
Ja.
Und dann
und noch die warte mal, war das Rose? Doch, das war ja Rose, genau, die ja
dann die Laura Ortiz ist die Rose, genau.
Genau, die Bock auf Dylan hatte und dann die ja da innerhalb von 2 Minuten eine Liebes ach, was weiß ich.
Die hat das einmal sich dumm,
ganz toll fand. Ja, und
dann nee, genau, und dann kommt wie war das? Schießen sie auf Crowley oder so? Ach ja, genau. Das ist doch
typische wie mit dem Raketenwerfer.
Genau, das war zumindest noch ein bisschen lustig. Da hatten sie dann so eine Leuchtpistole, so eine Warnleuchtpistole. Und er schießt, will sie auf Crowley schießen und schießt halt so 10 Meter daneben. Und Crowley guckt dann halt so geil doof, so, hä, was war das denn so? Das ist so geil. Das war, da muss ich halt ein bisschen lachen. Das war schon wieder ganz geil. Und dann steht er halt so ganz gefährlich nahe halt vor dem Flugzeug, vor der Flugzeugturbine, die dann angeschaltet wird, die natürlich nicht kaputt gegangen ist beim Crash. Und Sheridan, Dylan, läuft auf ihn zu und pumpt ihn halt so da rein und springt mit ihm zusammen durch die Turbine. Die beiden werden halt zerhäckselt.
Abruptes Ende. Credits. Und dann kommt der einzige magische Moment.
Oh Gott, ja, ich hab's vergessen.
In den Mid-Credits, wo dann nochmal so ein bisschen rumgelabert wird und man sieht, wie jemand News-Reportagen guckt im Fernsehen. Und es stellt sich dann heraus, dass Mary Beth dort ist und es nochmal mit Crowley anlegen wird in einem kommenden 5. Film. Und es ist, glaube ich, tatsächlich auch so gewesen. Also ich weiß, ich folge ja Danielle auf Instagram und wusste dementsprechend auch, dass sie schwanger war und ein Kind bekommen hat und, glaube ich, deswegen auch keine größere Rolle in dem Film gespielt hat.
Okay.
Und deswegen quasi nur in diesem Teaser quasi für den nächsten Film sozusagen mit bei war. Aber da muss ich sagen, da habe ich laut gejohlt und gejubelt. aber das ist auch schon traurig, dass dafür eine Mid-Credit-Scene zuständig sein muss, dass ich einen von zweimal neben diesem Vincent Crosby-Gag laut jubeln konnte bei diesem Film. Aber das fand ich gut und toll. Und ich bin
wie sie auch geil die Shotgun dann nimmt, dann so einmal durchlädt. Ja.
Ich bin sehr froh, dass ich vorher bei Letterboxd nicht gelesen habe, dass sie da im Cast schon mit drin stand und dementsprechend auch wirklich überrascht war, weil ich es wirklich nicht wusste. Und das fand ich echt klasse. Ja, aber ansonsten war da halt nicht so viel klasse an dem Film. Also ich finde ihn, weil ich muss wirklich dazu sagen, ich finde ihn, weiß Gott, nicht schlecht. Also ich finde auch nach wie vor, dass der Momente gemacht hat, wenn man sich irgendwann abgefunden hat damit, dass es eben nicht die Qualität der Vorgänge erreichen wird, hat er in ein paar Momenten auch Spaß gemacht und es ist immer noch Victor Crowley und Victor Crowley ist immer noch eine imposante Erscheinung und das ist okay und ich verstehe auch, dass man, das ist ja, weiß Gott, keine schlechte Idee gewesen mit dem Flugzeugabsturz, aber er macht halt aus den Ideen, die er hat, zum Beispiel diese Filmcrew, fand ich auch gut, aber er macht nichts draus, Flugzeugabsturz, macht nichts draus, aus seinen Figuren entwickelt er nichts, macht nichts draus, also er hat viel Potenzial eigentlich, aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht sei es das Budget, vielleicht sei es die Fähigkeiten von Adam Green, Drehbücher zu schreiben, aber er kann es ja besser scheinbar, wie er es in den ersten Teilen gezeigt hat. Aber irgendwie hat das hier alles nicht so zusammengepasst und das ist halt das, was am Ende schade ist. Ich fand die Schauspieler, muss man sagen, es ist der schwächste Cast von allen Filmen aus meiner Sicht. Die Charaktere sind am schwächsten. Ich finde, der Look, bis auf, wenn wir jetzt Victor Crowleys Maskerade sehen, ist nicht mehr so gut. Also die Gore-Effekte sind da und es gibt auch immer noch blutige Szenen, aber die wirken halt nicht mehr so schön wie in den Vorgängern. Und auch der Humor, also ist halt in eine andere Richtung gegangen, wo der Film sich selbst referenziert hat und auch mal ein paar clevere Dialoge hat und einfach so Fun-Splatter-mäßig unterwegs war, ist es hier jetzt alles so ein bisschen infantil und so Pimmelwitze und Kotzen und bla bla bla, so wie man das eigentlich, ja. Also ich finde, das fand ich ganz gut, das ist mir heute Vormittag eingefallen, ich habe den Film heute Vormittag noch ein zweites Mal geguckt und da ist mir aufgefallen, dass Victor Crowley wie eine Parodie auf Hatchet wirkt. Also als ob der sich selber parodiert, der Film, und das ist immer so eine Richtung, das passt nicht so ganz, also wirkt selber wie ein Spoof-Movie. Wisst ihr, wie ich das meine?
Mhm. Ja, absolut.
Und das hat mir nicht gefallen, auch die Todessequenzen waren okay, waren für sag ich mal, für andere Franchises wären die sogar gut gewesen, aber wir sind halt bessere Szenen gewöhnt, Todessequenzen aus den ersten 3 Filmen. Also von daher, ja, und mir hat vor allem das wichtigste Punkt, mir hat halt eine Identifikationsfigur gefehlt, da reicht mir halt Perry Shen nicht. Perry Shen ist kein Hauptdarsteller und Perry Shen ist auch kein Schauspieler, der so einen Film in so einer Hauptrolle tragen kann, bei aller Sympathie, das hat mir einfach gefehlt und ja, ich bin bei 2,5 Sternen. bei dem Film. Und das ist gnädig. Ich glaube, sie sind sehr knapp. Also es könnte vielleicht, ja, also sag mal, Tendenz sinkend, Tendenz fallend. Mhm. Also es könnte auch Richtung 2 Sterne gehen, aber es kam bei mir in meiner Bewertungsliste noch auf 2,5 Sterne. Wie geht's euch?
Ich habe instinktiv danach ganz kurz, auch war ich auch bei 2,5 und habe mich jetzt tatsächlich auch nochmal durchs drüber nachdenken, bin ich dann auf 2, würde ich glaube ich jetzt eher auf 2 korrigieren, weil der Film hat halt wirklich sehr, sehr wenig Sachen, die ihn jetzt noch unterhaltsam machen würden. Also wo ich sagen kann, okay, das waren jetzt vielleicht mal irgendwie 10 Minuten, die haben Spaß gemacht. Eigentlich nur der Anfang. Also ich fand, aber das ist halt auch wirklich, ich weiß nicht, ob ich das mehr lustig fand, was mich überrascht hat, weil ich damit jetzt in dem 4. Hatchet-Film nicht gerechnet habe, dass da halt so eine schräge Comedy-Nummer auf einmal abzieht. Und ich finde den Perry Shiny halt auch irgendwie immer charismatisch. Das hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen geholfen. Aber ist irgendwie auch blöd, dem Film das anzurechnen, wenn man dann eigentlich alles das, was ein Hatchet, der ja ein Slasher-Film sein soll, theoretisch ausmacht, überhaupt nicht wirklich gut bedient, sagen wir mal, für das, was man erwarten würde bei einem aus diesem Franchise. Und ja, deswegen zusätzlich zu all dem, was du ja auch gesagt hast, was halt einfach schwächer geworden ist. Ich hoffe mal, dass das einfach jetzt wirklich mehr oder weniger budgetäre Gründe hat und dass das jetzt nicht bedeutet, dass der 5. automatisch noch schlechter wird, sondern dass vielleicht, wenn da ja auch ja, da irgendwie vielleicht mehr Geld zusammenkommt, dass die Chance besteht, dass da auch wieder ein besserer Film bei rumkommt. Jo, André.
Ja, schwierig alles. du hast es gerade schon ein bisschen so angeteasert, Pascal. Mein Problem ist hauptsächlich von dem Film ist, dass mir die erste Hälfte, die quasi nichts mit Pilatus zu tun hat, fast besser gefällt als die zweite. Und das ist in einem Horrorfilm und vor allem in eben einer Fortsetzung von so einem Splatter-Franchise ganz schwierig. Ja. Ich fand auch halt die erste Hälfte, so infantil sie auch ist, der erste Teil fängt auch mit Titten und Sauferei an.
Ja, aber mit anderen Titten.
Nein, der erste Hatchet fängt mit Titten und Sauferei an. Dann darf der 4. auch mit einem kleinen Pimmel anfangen, mit so einem sehr kleinen Pimmel übrigens. also es fand ich alles überhaupt nicht schlimm, so. Das darf der Film, weil das darf der Film in dieser Reihe auch, weil die Reihe auf jeden Fall solche Momente hat. Siehe der Todesdoggies da im 2. und sowas. Sowas darf die Reihe und hat sich auch schon gut gemacht. Und ich fand den Anfang echt nicht schlecht, weil diese Idee, 10 Jahre später, der Überlebende ist quasi so ein, ja, halber Reality-Star und gleichzeitig aber auch irgendwie im Verruf und du hast irgendwie schon Mitleid mit ihm, weil irgendwie will er daraus Profit schlagen. Auf der anderen Seite hat er aber auch natürlich ein Trauma dadurch, was sehr verständlich ist. Und so, ich fand diesen Aufbau echt ganz cool. Und auch wenn er lang gedauert hat oder länger, fand ich ihn zum Beispiel im Walten besser als den vom 2. Teil, weil er einfach interessant war zumindest. Und er hat irgendwie, er hat was erzählt. Und das fand ich eigentlich echt gar nicht so schlecht. Und als dann der Flugzeugabsturz dann kam, dachte ich so, oh geil, jetzt geht's, okay, sie stürzt natürlich genau beim Sumpf ab, so, okay, kann man drüber streiten, aber so ist es nicht geschenkt. Aber dass der Film dann quasi, also dann wirklich dann im Sumpf landet, in Anführungszeichen, dass er dann so abstürzt, ha, Gag, hätte ich nicht erwartet, ne, dass er da einfach dann so wenig draus macht. Du hast so kleines Setting, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt. Das fühlt sich an, als ob sie irgendwie nur in ihrem Studio, was sie gemietet hatten, nur hinten die Putzkammer bekommen haben, weil der Rest gerade belegt war. Und ja, er hat keine Dynamik, er hat keine Figuren, die da noch rausstechen. Du hast höchstens nervige Leute, du hast so viel kleine zwischenmenschliche Nebenstränge, die dann in diesem Flugzeug erzählt werden, die keine Sau interessieren, die auch völlig egal sind, weil die Figuren auch egal sind. Und das, was dann wirklich eben natürlich dann auf das du wartest als Fan der Reihe oder als Kenner der Reihe, das kommt dann halt viel zu kurz und wird halt nicht so zelebriert wie in den vorigen Teilen, was zum einen an der Kreativität der Kills liegt. Chris, du hast es schon schön gesagt. In anderen Filmen würden die vielleicht als gut durchgehen, aber wir reden hier von der Hatchet-Reihe, wo wir in den ersten 3 Teilen einfach sowas von eine Schlachtplatte serviert bekommen haben. Und der 4. ist dann so nicht mal zahm, die Kills sind blutig, aber halt so einfallslos und Standard, dass ich auch hier durchaus verstehen kann, warum der Film in Deutschland wiederum halt hier 18er Uncut bekommen hat, weil das geht. Der ist harmloser als der erste im Endeffekt und auch einfallsloser und hat noch mehr dummen Humor, der ihn quasi eben, wie auch schon sagst, so fast auf das Niveau von so einem Spoof-Movie stellst.
Man merkt es ja auch daran, dass wir haben jetzt bei allen Filmen so die besten Kills so herauskristallisiert und nochmal unsere
Hier gibt's keine.
Präsentiert. Und hier ist es halt so, wir haben jetzt gar keinen, bis auf den letzten Finalen, weil er zum Showdown gehört,
ja,
herauskristallisiert und weil es halt so, ja, er tritt den auf den Kopf. Kopf kaputt, so laufen die Kills da ab, so, aber
ja,
unspektakulär, teilweise wirklich mit nicht so guten Effekten. Ich bin ja auch so jemand, ich weiß, shame on me, aber ich bin auch jemand, der die Blu-ray dann noch mal kurz anhält und in Zeitlupe sich Spezialeffekt-Szenen anguckt, um einfach zu gucken, wie es gemacht wurde und so weiter. Und das, die sind halt da wirklich nicht mehr so gut wie in den ersten drei Filmen. Da mache ich auch keinen Vorwurf draus. An Adam Green jetzt selbst, weil ich freue mich ja trotzdem, dass er da weiter am Ball bleibt und das macht. Aber wir müssen es dem Film letztendlich trotzdem abziehen. Wir können ja nicht aus Sympathie sagen, ja, aber Adam Green ist ja ein super Typ. Er hat es halt schon mal besser gemacht. Wahrscheinlich wegen mehr Budget, aber es ist halt so, ne?
Du kannst auch schlechte Effekte kaschieren, so, das ist auch nicht die Frage, aber wenn die schon einfach von der Grundidee so langweilig sind, wie gesagt, bei mir ist keiner hängen geblieben so richtig. Du sagst gerade, ja, so auf den Kopf treten, das hat Jason schon vor 40 Jahren gemacht, so gefühlt. Ja. Also das ist alles purer Standard, wo nichts hängen bleibt. Der Einzige, der hängen bleibt, ist quasi der Showdown mit der Turbine. Das ist das Einzige und da sieht man auch nicht mal was, da spritzt die Blutfontäne, das war's dann auch. Also ja, genau das, was man eben dann dass das Highlight dann doch sein soll für diese Reihe, das fällt komplett irgendwie ernüchternd aus und somit ist der Film einfach er zündet dann zu keinem Punkt richtig los und zeigt das, was du als Fan sehen willst und bleibt halt einfach komplett lahm und deswegen von mir hier klare 2 von 5 die setzen sich eben zusammen aus dem doch für mich doch gelungenen Anfang, wo ich hier und dadurch doch mal lachen konnte, der irgendwie anders war und zumindest mal neue Wege gegangen ist, was die Reihe auch meiner Meinung nach braucht, um mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, aber und danach fällt es dann halt rapide ab.
Was glaubt ihr dann, ich meine, die Kritiken sehen das ja ein bisschen anders als wir, das haben wir ja auch schon auch auf den sozialen Netzwerken festgestellt, aber auch wenn man auf IMDb und Letterboxd und so weiter guckt, der hat ja durchaus mit dem ersten Teil sogar teilweise bessere Wertungen bekommen als der erste Teil und ich kann mir nicht erklären, warum. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, das Premierenpublikum oder auch die auf dem Fantasy-Filmfest und so gesehen haben, da kann ich sagen, okay, für die war das alle überraschend, da hat man nicht mit gerechnet, weil er auch nicht angekündigt wurde und so weiter, dass die Leute deswegen erstmal begeistert waren, aus Euphorie sozusagen. Aber jetzt so, ich verstehe es nicht, weil für mich ist einfach nichts besser an Victor Crowley als an den ersten drei Filmen. Nichts, eigentlich alles schlechter. Aber die Kritiken sagen das Gegenteil. Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, warum?
Ja, nee. Vielleicht halt, also ich, oh. vielleicht wirklich, also einerseits vielleicht, dass du gesagt hast, vielleicht war es so ein bisschen dieser Anfangshype so, ich meine, die Kritiken, die guten, die kamen größtenteils schon von Genre-Kritikern, jetzt weniger irgendwie von der New York Times oder so, von daher glaube ich, könnte es schon damit da reinspielen, dass er halt so komplett unterm Radar lief und einfach ja gezeigt hat, hey, wir hauen auf die Kacke, die Leute sich vielleicht ein bisschen mitreißen lassen haben. Auf der anderen Seite vielleicht, weil er eben wirklich ein bisschen, also was ich so gehört habe von Leuten, die ich kenne, die ihn nicht schlecht fanden, war halt ja endlich mal irgendwie doch mal was Neues, auch wenn es im Endeffekt wieder in den Sumpf zurückzieht, aber zumindest versucht er mal sich aus diesem Trott rauszuziehen und hier neue Leute reinzuziehen und neue Darstellungsmöglichkeiten irgendwie, zumindest in der ersten Hälfte. Und auch diese Selbstironie, ne, mit dem Merchandise-Shop und sowas, das fanden die Leute wohl alles ziemlich gut, wobei ich aber auch da eben sagen muss, ja, aber sich selbst auf die Schippe nehmen, so, das hat der Film eigentlich von Anfang an getan, aber besser. Nur auf eine andere, subtilere Weise. Und eben nicht mit Victor Crowley-Puppen, so, ne? Also, ich kann's, so wirklich komplett erklären kann ich's mir irgendwie nicht. Außer eben vielleicht wirklich, dass die Leute am Anfang ein bisschen geflasht waren, dass überhaupt noch mal was kam, weil vielleicht auch nicht jeder damit gerechnet hat, dass da überhaupt noch was kommt. Nach diesem Abschluss, am Ende der Trilogie. Aber sonst kann ich es mir wirklich nicht wirklich zusammenreimen. Aber ja, ich war so genauso überrascht, dass mir Leute gesagt haben, er ist der Beste seit dem ersten. Und dann sehe ich das Ding und denke mir, okay, hast du einen anderen Film gesehen?
Ja, ich kann es mir auch, also ich habe noch weniger Antworten als andere darauf. Deswegen, ich finde, dafür passiert in dem Film zu wenig. Aber vielleicht haben wir jetzt auch einen Nachteil dadurch, dass wir die gebinged haben. Ich weiß ja nicht, ob das bei den anderen Leuten anders ist. Zumindest bin ich der Meinung, wir haben die, also zumindest ich habe die in der Vorbereitung alle relativ nacheinander geguckt.
Ja, Dito.
Und ja, das kann tatsächlich ein Aspekt sein, weil ich hatte jetzt, wir wussten ja schon, dass wir diesen Podcast auch machen werden. Deswegen habe ich schon vor Release von Victor Crowley die ersten drei Teile nochmal geguckt und dann den vierten. Das ist ja vielleicht das
hat Pascal. Ach so. Du meinst von wegen vielleicht hatten die anderen Filme schlechter in Erinnerung als sie sind.
Ja, oder genau. Einfach so oder den Vergleich Abstand, nicht
dass
so.
Dass sie nicht gerade nicht in Erinnerung hatten, wie viel besser die eigentlich waren.
Ja, okay, das ist möglich, ja.
Weil wir haben die jetzt dann wirklich gebinged, haben wir alle drei, ist ja nun mal so. Also das könnte tatsächlich ein Argument sein. Aber nochmal abschließend die Frage für heute. Würdet ihr euch trotzdem auf den fünften Teil, der ja nun scheinbar kommen wird, freut ihr euch drauf? Wer auch mit in der Hinsicht, dass vermutlich dann Daniel Harris als Mary Beth auch wieder zurückkommt?
Ja, doch, definitiv. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann wieder unterhaltsamer wird und dass das ein Film ist, der irgendwo Spaß macht, ist definitiv noch gegeben. Also ich würde jetzt auf keinen Fall irgendwie behaupten, dass es unmöglich ist oder dass Adam Green das verlernt hat oder irgendwie. Nee, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nochmal gelingen kann trotzdem.
Ja, ich definitiv auch. Also ich bin großer Adam Green Freund. Er kann gerne so viele Filme machen, wie er möchte. Deswegen, also er hat da ein Händchen für und man spürt ja auch trotzdem, trotz des schlechten Films, finde ich, spürt man trotzdem irgendwie, dass er sich bei allem irgendwie was gedacht hat. Also man spürt trotzdem, dass er Lust auf dieses Genre hat nach wie vor und da auch was für gibt. Von daher glaube ich nicht, dass der Zug da jetzt abgefahren ist. Vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. wir sehen den vierten dann vielleicht einfach als Ausrutscher der Reihe, als Halloween 3 der Reihe irgendwie. Von daher, ja, also ich hätte schon Bock, gerne wie mit Daniel Harris dann auch wieder in einer ja, präsenteren Rolle als im dritten noch, wirklich wieder als Main-Character. Und gerne darf der kommende sich wirklich auch noch gern weiter aus dem Fenster lehnen und auch mal was Neues bieten. Von mir aus Crowley Goes Manhattan, mir egal. ich glaube noch mal in den Sumpf. Das möchte ich vielleicht nicht.
In Space,
mach, was du willst. So, wir hatten schon Sharks in Space, mach, was du willst. Aber ich glaube, noch mal komplett in den Sumpf gehen, wieder noch mal dasselbe durchziehen. Glaube ich, das möchte ich vielleicht nicht sehen. Also er darf gern irgendwas wagen, was natürlich nicht komplett out of Reihe ist. Aber ein bisschen irgendwas aus sich ausprobieren darf er gerne. Solange er auch wieder genau aber das liefert, was ich sehen will, nämlich kreatives Killing irgendwie und ein Crowley in guter Form mit vielleicht wieder ein paar besseren Effekten, dann nehme ich den fünften auf jeden Fall liebend gerne.
Hast du die wie fandest du die anderen Filme von Adam Green? Also ich bin zum Beispiel von diesem, ich weiß jetzt leider, wie er auf Deutsch hieß, also Digging Up the Marrow, ich glaube, der hieß irgendwie auf Deutsch.
Der heißt
How to Catch a Monster oder so.
How to Catch a Monster, den fand ich super.
Ja, das ist zum Beispiel für mich tatsächlich Adam Greens bester Film. Den finde ich sogar noch besser als Hatchet. Muss ich auch sagen, den fand ich gut. Und Frozen finde ich eigentlich auch recht gelungen.
Ja, fand ich auch, ja. Also How to Catch a Monster ganz weit vorne. Da hat er wirklich, da hat er richtig bewiesen, dass er was kann. Auch natürlich, weil er selber mitgespielt hat in der großen Rolle. Dann Chillerama finde ich nice. Chillerama war richtig witzig. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Nee, den habe ich leider nicht gesehen.
Nein. Lohnt sich, solltet ihr gucken. Und dann geht's aber allerdings auch schon ein bisschen runter, weil dann ist sehr viel so unterer Durchschnitt leider dabei. Spiral war okay noch, aber sonst hat er jetzt nichts mehr Großes auch wirklich gemacht. Oder er hat viele Kurzfilme am Anfang ja auch gedreht.
Also wie gesagt, ich kann absolut noch diese, also seine Serie habe ich ein paar Folgen geguckt, Hollister, wo er auch das Business so ein bisschen auf die Schippe nimmt und halt dieses Sleepover-Ding, also die Sachen, die er so seine Herzensangelegenheiten, also wer sich einfach mal ein bisschen vertieft mit dieser Independent-Horror-Szene so ein bisschen auseinandersetzen will, das kann man auf jeden Fall sich angucken. Also ihr beide auch, solltet ihr unbedingt machen.
Ja, mache ich auch.
Fall.
Hat mal einer von euch in diese Band reingehört? Haddonfield? Nee, ich noch nicht, aber nicht. Ich find's irgendwie mega sympathisch, passt ja super zu so einem Horrorfilm-Fan, dass er dann eine Band hat, die Haddonfield heißt.
Ja, mega witzig.
Er ist für mich, wenn ich es ein bisschen auf den Punkt bringen will, also ich finde Adam Green sehr, sehr sympathisch. Er ist für mich irgendwie die sympathische oder die charismatische Version von Eli Roth irgendwie. Eli
ja,
Roth
genau.
Ist auch ein Fanboy, ja. Der auch Filme liebt und dem ich das auch abkaufe. Aber Adam Green ist irgendwie die charismatischere Version von ihm.
Naja, geh ich genau mit. Er ist auch so ein Herzenstyp, der das einfach liebt. Und ich glaube, Adam Green ist ein Typ, mit dem man richtig geil einfach mal ein Bier trinken kann und über Horrorfilme reden. Genau. Aber ja, so hier und da hat er einfach filmisch noch, glaube ich, auf jeden Fall noch zu lernen. Aber ich kaufe ihm immer ab, dass er es mit Herz macht. Und wie gesagt, für euch als Hausaufgabe, guckt bei der Chillerama.
Chillerama. Ja.
Also der ist ja nicht nur von ihm, das ist ja so ein Anthologiefilm.
Ist auch mit Joe Lynch, oder?
Genau, mit Joe Lynch ist dabei als Regisseur, genau, unter anderem, ja. Aber der fand ich wirklich sehr gut.
Okay. Wunderbar. Machen wir.
Supi. Das war's für heute, Hatchet. Also ich denke mal, im Grunde genommen haben wir euch alles gesagt, was man über die Filmreihe wissen muss und hören kann. André, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir brauchen uns ja eigentlich gar nicht großartig verabschieden. Wir haben ja da schon demnächst schon wieder das nächste Großprojekt am Start. Aber
bin immer gern da. Vielen Dank.
Und damit verabschieden wir uns bis in die nächste Woche. Wir hoffen mal, dass diesmal, Klopf auf Holz, keine Erkältung mehr dazwischen kommt. War jetzt 2 Wochen Pause, waren jetzt auch lange genug. Wobei man auch sagen muss, auch wenn man so viel über Horrorfilme redet und so viele Horrorfilme guckt, sind 2 Wochen Pause auch mal ganz gut, glaube ich. Aber das passt dann auch erstmal mit Pause. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Gruselt euch, schaut Horrorfilme, geht ins Kino. Auf Wiederhören bei Devils and Demons. Tschüss.
Ciao. Tschüss.